Diese Ausgabe der wundersamen Rap-Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von HelloFresh.
Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand's ganz geil, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand's auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt. Und ich meine, ich habe ja lang gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin. Und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt. Mhm. Und ich finde es wirklich gut, wie das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass es halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr bestellt?
Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing. Das war mega lecker. Und einen so einen Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass. Aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen. Also auf welche nie gekommen.
Also ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfanngemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ganz spezielle Note hatte. Und du bekommst ja 3 Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber rausbuchen. Und wenn ihr jetzt Liebe Woche ist, mit dem Code RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure ersten 4 Boxen.
Genau, nämlich 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie 3-4 Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment. Check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne?
Auf gar keinen Fall.
Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so RZA-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Springschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Herzlich willkommen zu Band 3 der großen KIZ-Trilogie. Heute
ich,
Maxim KIZ, nee, Nico KIZ.
Ja, Mann. Ey, weißt du, dass ich mir genau wegen dieser Geschichte meinen YouTube-Account gemacht habe? Mein allererster YouTube-Account, den ich immer noch habe.
Du wolltest Maxim mit Nico verwechseln.
Nee, ich wollte Maxim verteidigen unter einem Video, wo, ich glaube, da war so ein Podium, Hip-Hop spricht, hieß das. Da waren dann Torch und so Leute auf der Bühne und haben irgendwie darüber geredet, ja, was denn jetzt los ist mit der Hip-Hop-Szene. Und da hat eine Frau Maxim interviewt und ihn die ganze Zeit Nico genannt. Und dann habe ich mir nur einen Account erstellt, damit ich darunter kommentieren kann, die hätte ich direkt geschlagen oder irgend sowas, was man halt mit 12 macht, ne, in den YouTube-Kommentaren. Aber für genau sowas habe ich mir meinen YouTube-Account erstellt, meinen allerersten.
Das war Antonia Baum. Das war auch so, war so ein Gag, den die zusammen auch gemacht haben.
Ich habe es nicht gecheckt. Ich dachte einfach nur, Alter, ich bin so,
Alter. Das war, weil ich... Das war, glaube ich, weil ich war in dieser Podiumsdiskussion nämlich auch dabei und habe mit, ich glaube, Azad und Torch und so über Hip-Hop gesprochen und danach haben wir dann noch gespielt und ich glaube, ich war nicht besonders gut in dieser Podiumsdiskussion. Damals hatte sich noch nicht so rauskristallisiert, dass wir zu sowas immer Maxim hinschicken müssen und im Nachhinein hat dann Maxim ein Interview als ich gegeben.
Ja, siehst du. Ja, wir hatten nämlich auch schon eine Rüge bekommen jetzt in dieser Woche. Und zwar, dass ich Juju gefragt hätte als erste Frage, ob sie einen Freund hat. Das wäre ziemlich cringe gewesen. Ich habe mich versucht zu erinnern, wie das zustande kam. Ich glaube, es war auch ein Witz eigentlich, oder? Weil wir nämlich davor darüber gesprochen haben, dass sie in einem Radiointerview saß. Und
die erste Frage war, ob sie einen Freund hat.
Genau.
Ja, ja, man muss das immer dazu erklären, finde ich. Sonst
ist es ein bisschen schwierig.
Vielleicht hat Mauli aber auch irgendein Problem mit dir gehabt und hat es in dem Moment so zusammengeschnitten.
Das macht er manchmal. Und da ich die Sendung in den meisten Fällen überhaupt nicht höre, merke ich das überhaupt nicht, was der alles mit mir veranstaltet. Mhm. Ich freue mich tierisch, dass du den Abschluss machst. Also... irgendwie was Schöneres kann ich mir überhaupt
und
nicht vorstellen.
Und gern geschehen auch, dass ihr immer noch in den Top Ten seid. Dank
ja, ist ja der Wahnsinn.
Ja, oder? Natürlich. Das war, der Plan ist aufgegangen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir in den Top Ten der deutschen Musikpodcasts
die Pole Position. Handshake Emoji. Handshake Emoji.
Alter, hier oben auf dem Gipfel.
Hier lebt es sich ruhig. Mann. So. Kann ich DJ Drama in meiner Ecke sitzen und immer dazwischen brüllen, wie geil wir alle sind? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
Ja, und ich würde vorschlagen, in dieser Sendung sprechen wir hauptsächlich über Kunst, Beats, Musik machen, im Keller sitzen und einfach an Beats schrauben.
Das trifft sich gut, weil was anderes weiß ich auch nicht, kann ich nicht, mache ich nicht.
Würde ich auch sagen, lehne ich mich an dieser Stelle ganz entspannt zurück.
Das ist ja auch interessant, das ist ja nicht nur irgendein Keller, in dem ihr immer sitzt, das war ja auch mal das Büro, ne? Da kann man doch mal vielleicht
Steiger. Es war mal das Lager von Steiger.
Stimmt, da wo Nico sitzt, genau an diesem Ort, saß eigentlich auch immer Shadow und hat Bestellungen eingetippt. Also manchmal hat er Bestellungen eingetippt. In den meisten Fällen, wenn ich da so reingekommen bin in diesen Lager-Büroraum, dann sind ganz schnell diverseste Browserfenster geschlossen worden. Shadow saß so sehr angestrengt vor irgendeiner Excel-Tabelle. So.
Und zwar abgesperrt mit so einer Plastik, mit so einer komischen Plastikwand, die man so schiebetürmäßig vorschieben und abschließen konnte. Aber
die konnte man sogar abschließen?
Die konnte man die war abgeschlossen. Die hast du immer abgeschlossen, so ab 16 Uhr, wenn du reingehauen bist. Oder 18 Uhr. Und dann wurde wild geraucht und getrunken und gerappt. Und dann hat Hassan, glaube ich, hat irgendwann rausgefunden, wie man diese Plastiktür zur Seite schiebt, um da so durchzukommen und dann doch noch ins Internet zu gehen.
Ey, wir hatten eine Art Jugendhaus, das war alles auf einmal und das war toll und die Leute haben sich wohl gefühlt und ich bin am Montagmorgen reingekommen und dann war die typische Frage, ey, wer war als letzter im Studio? Sag mal, warum sieht dieser Raum jetzt so aus, wie er jetzt aussieht? Warum muss ich Montagmorgens erstmal 2 Stunden putzen? Darauf kam die Antwort, als ich reingekommen bin, sah es schon so aus. Dann habe ich die Partei gefragt, die davor den Raum genutzt hat. Meinte, warum habt ihr den Raum so verlassen? Als wir gegangen sind, war alles noch sauber.
Dazwischen gab es ein Zeitfenster.
In der Zwischenzeit war ich wahrscheinlich in Trance und habe alles zerstört.
Und es gab so böse Heinzelmännchen, die mal alles dreckig gemacht haben.
So Geisterstunde.
Aber ich habe irgendwann mal festgestellt.
Ich habe vorgestern was gesucht und habe dabei noch eine alte Festplatte, so eine Festplatte wirklich von deinem alten Ruhr Bunker-Rechner gefunden. Also falls du da noch Bedarf hast, falls alte Hackspuren brauchst oder so, sag Bescheid.
Hast du mal angeschlossen und geguckt?
Nee, so ein Kabel habe ich nicht mehr. Keine Ahnung, was das ist.
Du hast so ein Kabel, Steiger. In der Kiste, die du mal rausholst, wenn wir ein USB-C-Kabel brauchen, sind sehr illustre Sachen drin. Das könnte sich lohnen.
Hey, aber das ist auch echt der Wahnsinn. Ich meine, diese Sachen sind maximal 15 Jahre alt. Ja, und das sind Technologien, die halt heute überhaupt nicht mehr benutzt werden. Das ist halt total verrückt. Also ich frage mich schon auch, wie dieses ganze Speicherding in Zukunft ablaufen soll. CDs halten ja auch nicht. Also wenn ich jetzt die CDs aus dem Keller holen würde, die wären wahrscheinlich dann alles durch. Ja? Ja,
ich habe noch sehr viele Minidiscs auch zu Hause, die ich eigentlich mal abchecken muss. Ich glaube, da sind noch nice Mixes drauf eigentlich.
Also ich ärgere mich über eine Minidisc, die ich wirklich verloren habe. Und zwar habe ich eins der ersten Eminem-Interviews gemacht. Und darauf habe ich ihn gefragt, was er machen würde, wenn seine Tochter so sich so entwickeln würde wie er. Darauf sagte er, I'm gonna kick her ass.
Wenn sie auch so ein Slaughter-Rapper wird.
Nee, wenn sie auch so ein Drogen-Addict wird. So. Und dann war diese große unangenehme Situation, dass ich so gemeint habe, so, ja, dein Style erinnert mich so ein bisschen mehr an Singer-Songwriter. Und so.
Was?
Und der guckt mich so an. Oh. Und merkst du,
das ist zu welcher Zeit war das?
Das war kurz nach, der Marshall Mathers LP. Dann. Ja. Genau, also als man ihn noch nicht so wirklich kannte. Und dann meinte ich, hey, dann ist deine einen nicht so.
Na,
ein
dann die Slim Shady LP wahrscheinlich, nach der dann. Also Marshall Mathers, da war ja schon ein gemachter Mann.
Nein, genau, ja, die Slim Shady LP, genau, sorry. Als er noch nicht so der Megastar war. Und dann meinte ich, ja, also wie gesagt, so bisschen so Singer-Songwriter-mäßig, auch von Themen her. Und ich finde, das stimmt schon. Also er hat zum Beispiel die Figur des Losers, ja, die im Rap normalerweise nicht so oft vorkommt, bei Singer-Songwritern aber schon.
Ja, okay. Ja,
wie auch immer. Mhm. Und er guckt mich so an und du merkst so, dieses Interview könnte jetzt ganz, 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 ganz mies verlaufen. So, bei amerikanischen Künstlern hat man sowieso immer die Angst. Du stellst die eine Frage und er steht auf und sagt, was ist das für ein scheiß Interview? Ich beschwere mich über Management. Man war immer in der Defensivhaltung als Journalist.
Da gibt es doch auch dieses Ding von der Carter-Documentary, von wie Lil Wayne interviewt wird und dann gefragt wird, ob er von New Orleans Jazzmusik inspiriert ist oder denkt, dass er irgendwie in dieser Tradition steht. Und so, und dann, du siehst richtig, wie er explodiert er oder zerfließt er in den Boden. Keine Ahnung, er ist richtig so, nee, geh mal jetzt bitte. So. Hau mal ab jetzt.
Also vor dieser Situation hatte man immer Angst und so. Und dann war sein Kumpel, wie hieß der dann erschossen wurde?
Proof.
Proof. Proof, Gott hab ihn selig. Und der hat dieses Interview gerettet, weil Proof dann von hinten meinte, I mean that you put your music to another level. und Eminem so, yeah, yeah, definitely, yeah, I'm putting my music to another level. Und ich so,
und wofür war das? Wofür war das Interview? Gab's das? War das Audio?
Das war nicht Video? Audio, weil ich wollte das damals eigentlich machen bei Radio Fritz. Und ich durfte es aber nicht machen. Weil André Langenfeld hatte einen Flug nach London mit Eminem. Und der sollte das Eminem-Interview machen. Und ich habe das für MK2 gemacht.
Ja, sehr gut.
Irgendwie so, also für ein Fernsehen. Und Langenfeld ist dann aber nach London geflogen und von London wieder zurückgeflogen ohne Interview. Dang. Weil Eminem keinen Bock hatte.
Nach
viel,
dir.
Zu viel Fragen.
Nach den ganzen Scheißfragen.
Gib mal diesen Singer-Songwriter-Scheiß. Ich flieg alleine.
Oh, German Music Journalist, we had that.
Ja, wie groß soll Germany jetzt sein, dass die zwei Journalisten haben? Was soll der Scheiß? Ich hab letzte Woche so ein Interview gehört von, ich habe leider den Namen vergessen, auch irgendein Singer-Songwriter bei diesem Best Advice-Podcast von Spotify for Artists. Da interviewen die Musiker und fragen die so nach den Lektionen, die sie so gelernt haben in ihrer Karriere. Und die besten Ratschläge, die sie mitbekommen haben. Und dann hat er gesagt, ja, so ein Mentor für ihn war Bruce Springsteen. Bei dem hat er so Voreck gemacht, eine Tour lang. Und der hat ihn dann danach, als so George Bush wiedergewählt wurde damals, wusste er, der geht auf Europa-Tour. Und aus dem Nichts ruft ihn Bruce Springsteen an und sagt so, hey, die werden dich fragen, warum jetzt schon wieder George Bush und so. Sag die Wahrheit, sag, die Hälfte von Amerika hat damit nichts zu tun und möchte das nicht und so. Ich weiß, wie es in Europa ist, die fragen das immer und so. Und das ist irgendwie so geil, die Vorstellung, dass so born in the USA, Bruce Springsteen, dann, okay, warte mal, nein, ein Bruder fliegt nach Europa, gib ihm einen Anruf und so, und ihn vorbereitet auf die europäischen Journalisten, fand ich großartig.
Aber jetzt in diesem Zusammenhang aber auch eine blöde Geschichte über Bruce Springsteen gehört. Also jetzt keine Sexual Assault-Geschichte, sondern...
Ich hab nach der letzten Woche, nach diesen Led Zeppelin-Sachen, die du da gedroppt hast, habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt.
Es war Led Zeppelin.
Es war Led Zeppelin. Ja. Und es waren auch noch viel wildere Sachen. Auch irgendwie, ja, eine, die zu dem Zeitpunkt 13 war und die vorher aber schon mit David Bowie zusammen war und ganz komisch. Und dann auch so richtig...
Ja, wie gesagt, diese 70er Jahre, das war...
Zusammen ist auch krass mit seiner 13-Jährigen. Ja, ja, ich war mit der 13-Jährigen zusammen.
Ja, also da sind... Ich meine, aus dieser Zeit ist ja auch diese Anklage gegen diesen Roman Polanski und so. Also auch diese Geschichten, der ja nicht... Wohin darf er nicht einreisen? Nach Frankreich? Oder von Frankreich nicht mehr ausreisen? Oder so ähnlich. Ja, also das waren... Also... Wie gesagt, diese Zeiten, in denen Macht und sexueller Missbrauch irgendwie zusammenfallen, das hat nicht aufgehört und hört hoffentlich irgendwann mal auf.
Ja, also nach unserer letzten Sendung kam ja das Statement von dem großen rauchenden Rapper raus, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und das wirkte jetzt nicht so richtig einsichtig. Hast du es gesehen zufällig?
Ich habe nur davon erzählt bekommen, also das Statement, das er dann live gemacht hat, also irgendwie so, wo er dann aufgetreten ist, das muss ja komplett daneben gewesen sein. Also mit
ich glaube, er hat vorher sehr viel Kaffee getrunken.
Und das andere Statement, das schriftliche Statement, war ja entsprechend ruhiger oder da hat wahrscheinlich die Hand des Managements die Tastatur geleitet oder so ähnlich. Aber klar, also da viel, viel Verständnis kann man da wahrscheinlich gerade nicht erwarten. Oder es ist mit viel Verständnis ist da zurzeit nicht zu rechnen. Es gibt ja auch mehrere Statements aus der Hip-Hop-Community, die dann auch wieder sagen, ah, keine Vorverurteilung, jetzt hacken alle hier auf Rap rum und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich halte das Ganze ja auch für ein größeres mentales Problem, das man eigentlich auch dann eher gesamtgesellschaftlich lösen muss, angehen muss.
Ja, vor allem auch einfach diese Geschichte, die es natürlich im Backstage irgendwie gibt, wahrscheinlich seit Showbusiness gibt, dieses, ja, du bist jetzt hier und natürlich willst du jetzt mit mir hier Sex haben, so, ich habe jetzt hier so ein Recht darauf und aber diesen Angle sozusagen oder diese Art, die gibt es halt auch, denke ich mal, gesamtgesellschaftlich, keine Ahnung, wenn ich mich bei Tinder verabredet habe, dann bin ich so, na, wir sind doch aber über Tinder verabredet, deswegen habe ich jetzt hier eigentlich schon auch ein Recht darauf, so mäßig. Und ich habe das Essen bezahlt. So dieser Style, den gibt es, glaube ich, auch außerhalb von Backstages.
Ja, es kam ja dann auch eine Komponente auch mit rein, dass dann der Vorwurf war, die würde ja auch als Sexarbeiterin arbeiten. Und selbst wenn auch eine Sexarbeiterin hat das Recht, an einem Punkt Nein zu sagen und dass dieses Nein dann respektiert wird. So, das ist halt, glaube ich, der Punkt, den einfach die Leute checken müssen. Und ich habe wirklich einen sehr schönen Satz gehört. Also bringt euren Söhnen, Brüdern, Verwandten, Freunden bei, keine Gefahr für andere zu sein. So, und das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, an dem wir dann irgendwie arbeiten müssen. Ja? Dann geht es auch nicht um unmännlich sein oder verweichlicht sein oder sonst irgendwas. Männer untereinander haben Angst vor Männern, deshalb haben alle ihren Rücken, deshalb brauchen alle ihre Armee. Und das ist keine gute Kultur für niemanden. Das ist für die Männer untereinander nicht cool und das ist halt auch für Frauen nicht cool, die sich in Begleitung oder in Gesellschaft von Männern immer fürchten müssen. Und das ist einfach Quatsch. Also so, ich möchte meiner Tochter auch nicht Selbstverteidigung beibringen müssen, sondern dann bringe ich meinem Sohn lieber bei, keine Gefahr ja, zu sein.
Unschön alles. Und dann noch schlimmer finde ich das dann, also dieses, ne, ja, da ist ja noch nichts bewiesen und so. Oh Leute, das muss doch jetzt, also das wird auch doch nicht, das wird doch keine andere Geschichte, weil man jetzt vor Gericht geht. Das doch, geht doch um genau das gleiche Problem.
Wie gesagt, ich glaube, es ist auch keine strafrechtlich lösbare Geschichte an dieser Stelle. Ja, weil also strafrechtlich wird da nichts dabei rauskommen. Und wenn was dabei rauskommt, dann wird der eine sich ungerecht behandelt fühlen, weil er zu Unrecht verurteilt wurde, wie er behauptet. Und die andere wird sich exposed haben und wird sagen, so, okay, wozu der ganze Stress, wenn dann am Ende doch nichts dabei rumkommt? Ich glaube, das ist halt etwas, das muss mentalitätsmäßig aufgearbeitet werden. Und ich meine, die einzige Hoffnung, die ich jetzt an dieser Stelle habe, ist, dass die Industrie tatsächlich gerade in diesem Moment, sei es jetzt auch aus marktwirtschaftlichen Gründen irgendwie, aber sehr viel Wert auf diese Diversity-Geschichten legt und dass da unter Umständen schon auch ein Mentalitätswechsel stattfindet. Und vielleicht auch, dass sich die Frauen in dieser Industrie, die einen großen Anteil an Arbeitnehmerinnen in dieser Industrie sind, das vergisst man ganz oft, aber es gibt sehr viele Frauen, die im Hintergrund in der Musikindustrie arbeiten, wenn die einfach mal hingehen und sagen, nee, für diese Scheiße machen wir das nicht mehr. Wir machen keine Abrechnung mehr, wir zählen diese scheiß YouTube-Klicks nicht mehr zusammen. Wir streiken jetzt, wenn das nicht aufhört. Also im Endeffekt sind es doppelte Organisierungsstrukturen. Ja? Die Frauen, die ihre Macht erkennen müssen und sagen müssen, okay, wir supporten das einfach auch nicht mehr. Und die Männer, die sich zusammensetzen müssen und sagen, wir müssen uns erziehen, um bessere Männer zu werden. Also zu diesem Cashmo-Statement möchte ich ja auch schon was sagen, der jetzt irgendwie so sagt, hey, Die richtigen Täter müssen an Pranger gestellt werden und da bin ich der Erste, der so quasi als Verfolger hier auftritt und so weiter. Auch dieses übertriebene Rache-Engel oder dieser Rache-Engel-Gestus, der dann so ausgepackt wird, ja, wenn er ein richtiger Vergewaltiger, dann würde ich dem die Eier abschneiden und so weiter. Das ist ja irgendwie auch derselbe Geist. So. Wo ich mir denke, so, ja, okay, also du willst einfach nur deine komischen Aggressionen irgendwie ausleben und das hat
ja, vor allem auch dieses Ding, das ist dann ja, dann wird der bestraft. Das hat uns ja in den letzten 1000 Jahren sehr weit gebracht, irgendwie, was das angeht. Und der dieser Bestrafung die ganze Zeit.
Also und ich glaube, darum geht es halt einfach nicht. Es geht nicht um Bestrafung, also es geht nicht irgendwie um Einzelfälle, sondern es geht um eine generelle Mentalität, in der Männer der Meinung sind, okay, ich habe irgendwie ein Zugriffsrecht auf etwas. Ich glaube, das muss man abstellen. Na gut, also in diesem Zusammenhang noch auf Hashtag DeutschrapMeToo und auf den Account nochmal verwiesen. Die machen gute und wichtige Arbeit zurzeit und Shirin hat ein gutes zweites Statement auch rausgehauen.
Das habe ich ja nicht gesehen. Erzähl mal.
Naja, wo sie halt auch sagt, sie wird jetzt angegriffen und angefeindet und Leute machen sie jetzt an, weil sie ihren Körper so darstellt, wie sie ihn darstellen will und wollen ihr deshalb halt auch die Legitimation absprechen und so. Und es geht einfach nicht klar, dass Leute stumm gestellt werden. Mhm. Ja, Leute, die was zu sagen haben, weder sie noch die Betroffenen. Gute Arbeit von Shirin an dieser Stelle.
Und sie wurde bedroht aus dem Samra-Background oder was?
Anscheinend. Also es gab kein Statement, kein offizielles Statement, aber am Freitagabend klingelten schon die Telefone heiß. Und das haben sich diverse Leute...
Hinterher. Habt ihr bekommen, dass Bushido sich geäußert hat zu Kollege und Farid?
Nee, ich habe nur geäußert, dass er 5 bis 6 Mal Sex am Tag oder
in der Woche hat.
Und da dachte ich mir auch so, das ist wirklich so ein geiles Statement
die gewesen. Die Bild-Headline, die man braucht.
Anna-Maria, die dann so sagt... Ja, ich bin so total beschäftigt mit den Kids und dann ruft er an. Hey, Babe, ich lieg noch im Bett, komm doch mal kurz hoch. Und dann stell ich mir vor, wie so eine Mutter von, wie viele Kinder hat sie jetzt?
4? Oder so.
5? Und 3 sind noch unterwegs jetzt, oder was?
Ja, irgendwie so.
Ja, und hier totales Chaos. Der Pascha liegt im Bett. Wow. Sie stellt dann die Kinder ab und macht dann so Zwischenwickeln und hier, Ding, beschäftigt euch mal alleine, ich muss noch mal kurz nach oben.
Ja, 5 bis 6 Mal die Woche ist das Szenario. Ist doch großartig.
Es geht mich alles nichts an. Zum Glück bin ich ein alter Mann, das geht mich alles nichts mehr an. Ja? Eine Textzeile von Knorkato.
So, nee, in dem Statement ging's, wurde er darauf angesprochen, dass ob er denn Farid dissen wird oder Farid ein Kollege dissen wird als Revanche für JBG3 jetzt 100 Jahre später auf diesem Sony Black Album. Und da meinte er so, nee, ey, also das ist wirklich, das habe ich total sportlich genommen damals. Und wir sind hier immer noch im Rap-Bereich, hat er gesagt. Das war so ein geiler, das hatte so einen geilen Beamten-Swag irgendwie. Wir so, ja, nee, wir sind hier immer noch im Rap-Bereich. Ey, habe ich total sportlich. Flair und sowas, die nehmen dann immer gleich Familie rein und sowas. Aber das bei denen war noch komplett sportlich. Und ich habe damals auch gesagt, also Arafat hatte den Plan, dass der EGJ-Sampler voll mit Disses zurück wird. Und ich habe damals gesagt, nee Leute, mit denen wollt ihr keinen Beef haben, das wird ganz nervig und die sind richtig gut im Beef und das wollt ihr nicht. Also. So, und jetzt alle, die hier wieder sagen, da kann ja Roos auch wieder drauf reagieren und sowas, ne, aber das wurde alles aufgezeichnet von Arafat, diese Audio von dem EGJ-Treffen, die gibt es und die wurde jetzt auch vor Gericht vorgespielt. Ja, also er hat tatsächlich keinen Beef mehr und dann wurde er jetzt auf 9 Farid-Songs wieder beleidigt und hat gesagt, ach so, und das auf die 9, nee, das sehe ich gar nicht als Diss, der sagt da, alle Rapper drücken Schutzgeld ab, außer Sonny Black und ich. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also das hat der... das sehe ich keinen Diss drin. Stimmt doch, ich drücke ja wirklich nicht ab. Also für ihn kann ich nicht sprechen, aber ey, die haben wir noch im Rap-Bereich. Gar kein Thema, dass sie mich 18 Minuten lang so reine Diss-Zeit auf diesem Album mitbekommen.
Hat es jemand zusammengeschrieben?
Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen mit so alle EGJ-Disses auf JBG3 und das war original so 20 Minuten lang oder so. Also das kannst du keinem erzählen, das war so lächerlich viel. Und er so, nee, ey, kein Stress, alles voll sportlich.
Einfach ein sportlicher Typ.
So. Aber Mois, dass der dann im Stream neulich, ey, Mois, der wird noch sehen auf Sonny Black 2 CNG, ihr werdet alle noch sehen und so, weißt du, das ist dann so geil.
Aber irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, Flair ist der nervigste Beef-Typ. Ich glaube, es war sogar...
Farid hat das sogar selber, glaube ich.
Adrian von HipHop.de hat das mal... Arian hat das von HipHop.de hat das mal gesagt. Er meinte, hey... Mit Flair, mit dem willst du keinen Beef haben. So, der hört nicht auf, der wird nicht aufhören. Selbst wenn es beendet wird, sagt er immer noch was dazu. Und so war es auch mit dieser Ritze und mit diesem Fight und so weiter. Wer hat denn eigentlich damals gewonnen?
Das gab es also so.
Nein, den Fight gab es natürlich
aus der
nicht,
aber wer hat
diesen Beef gewonnen?
Für mich Flair. Wo sind 187 Grad? Ich sehe die nirgendwo in Schöneberg.
Bei Beefs sind doch immer nur Gewinner eigentlich. Ja, haben doch alle immer gewonnen.
Hatten ihr mal irgendeinen Beef mit irgendwem, den ihr nicht ausgetragen habt in der Öffentlichkeit, weil ich dachte, ach komm.
Das kann schon sein.
Gut. Bisschen blöd. Mit Amne Wu auf jeden Fall. Amne Wu hat mir mal vorgeworfen, KZ waren immer richtig, richtig stabile Typen und die haben richtig korrekte Texte gemacht.
Und dann kam zu dir.
Der Bunker. Und dann hast du die gezwungen aus Kommerzialitätsgründen.
Hurra, die Welt geht, um das zu machen.
Ja gut, das ist wahrscheinlich schon so ein paar 20 Jahre her.
Das ist definitiv 20 Jahre her.
Ja. Nee, nichts der Rede wert, würde ich jetzt mal sagen. Klar, es gab hier und da mal irgendeine Stichelei und das waren so, oh ja, willst du dir deswegen jetzt hier irgendwie wochenlang so einen Scheiß geben? Nee, lass mal lieber.
Kein Spextis. Das fand ich immer das Geilste.
Spex ist der Schlimmste beim Beef, der hört nicht auf.
Das fand ich immer das Geilste bei Savage. Der hat so Dr. Renz Spex gedisst. So.
Der Wolf.
Ja.
Das war der Feind.
Jetzt bist du einer von ihnen. Nina MC, Rin,
Brot.
Cappuccino,
stimmt,
Alexei, Ecke und Fettes Brot sind alle tot. Aber das finde ich auch irgendwie, das ist auch für mich auch immer noch so ein besseres Feindbild irgendwie. Ich bin so dann bei so wirklich so Gangstern gegenseitig so, da wird es dann immer so persönlich und dann, ha, du hast aber vor 10 Jahren auch das gemacht und bla 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 und so. Aber nee, dieses, für mich sind Pop-Rapper Schmutz und Popper und das finde ich kacke und das, ich weiß nicht, das kann ich auch persönlich irgendwie mehr fühlen. Wenn Leute dann den Wolf dissen. Der Wolf, wenn du das hörst.
Garantiert hört er das.
Obwohl der Wolf noch mal eine ziemlich nice Platte rausgebracht hat. Die hieß Der Wolf GTI. Die war krass. Ja, mit so einem Video aber, mit so einem sehr teuren Mercedes, glaube ich.
So ein Wolf Audi. Ist doch wahrscheinlich heute realer als diese ganzen Unternehmensberater-Rapper. Die
ja, aber da haben sich ja natürlich auch irgendwie die Werte so ein bisschen verschoben. Ne?
Definitiv. Was sind denn eigentlich Unternehmensberater-Rapper, habe ich mich da gefragt.
Naja, so Leute, die dir erzählen, wie du dich selbst optimierst und mehr Frauen abschleppst, mehr Geld kriegst und weiß ich was, so halt so ein bisschen, naja, nicht unterdessen, ja, vielleicht ist es Unternehmensberater in dem Sinne das falsche Wort, aber das ist auch keine Zeile von mir, das hat Maxim gerappt. Ich liebe Unternehmensberater, Rapper.
Ich stell dir vor, du bist 30, extrem erfolgreich, hast die teuersten Uhren und die größten Luxusjachten.
Das ist eine YouTube-Werbung, ne?
Ey, so oft, wie ich die zugespielt bekommen habe, ich dachte wirklich, auf was für Kanälen bin ich unterwegs? Ja,
auf Rap-Kanälen.
Die ganze Zeit diese bescheuerte Werbung bekomme.
Zielgruppe.
Ja, so Motivations-Dudes, also das ist mehr für so mein Ding, so dieses Jürgen Höller-Rap. So. Kennt ihr Jürgen Höller?
Ich nicht.
Der Motivationspapst.
Also ich kenne den jetzt nicht, ich kenne den nur als Namen.
Ja, das ist so ein Motivations-Dude halt.
Was ist seine Catchphrase?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es gibt eine richtig krasse, geile Doku über den. Der hat auch so einen Sohn, der macht so Kunst. Der ist so ein cooler Künstler mit so Halstattoos und so mäßig. Und Jürgen Höller geht dann immer zu ihm hin und ist so, na, Sohn, wie viel Bilder hast du denn heute produziert? Och, 50, ja, sehr gut. Super. Und er verkauft halt wirklich, der ist halt wirklich auch in der Kunstszene, glaube ich, relativ etabliert und so und verkauft so richtig teuer seine Bilder die ganze Zeit. Und der Vater redet immer nur davon, dass er ganz viel Kunst produziert. Wie viel produzierst du denn da am Tag von der Kunst? Wie viel Kilo? Kunst.
Das ist so geil. Wie viel Beats produzierst du denn so? Kilo Beats produzierst du denn so?
Viele Beats. Ich produziere sehr viele Beats. Aber die meisten sind nicht so gut und so 10% kommen dann bei den Leuten an. Ich produziere so 3 Beats am Tag und ein Drittel Beat kommt dann irgendwo an.
Fängt es schon mit dir an, oder? So eine Produktionsphase, wenn ihr sagt, wir haben mal wieder Bock auf ein Album. Leute, wollen wir es noch einmal, haben wir es noch einmal drauf?
Haben wir es noch drauf,
und dann, ja. Dann musst du erstmal die Festplatte rauskommen.
Werden alle so angerufen und sind eigentlich mittlerweile Reisbauern irgendwo in Vietnam. Und dann, naja, komm, für den einen Job komme ich nochmal zurück nach Berlin.
Nur noch ein Ding, danach bin ich endgültig raus. Ja, scheiß drauf.
Nee, es ist immer sehr unterschiedlich. Also in dem Fall war es irgendwie klar schon irgendwie, dass ich mit Maxim so ein paar Skizzen angefangen hatte. Dann kam es aber, dass wir uns mit Joe irgendwie getroffen haben und der hat dann das mal so richtig in die Hand genommen und hat sich dann diesen Everybody Backstreet Boys Krüppel-Skizze von mir geschnappt und hat die so richtig aufpoliert und zu einem guten Beat gemacht.
Aber gibt es manchmal so Phasen, dass du, ich meine, wenn man produziert, dann hat man ja auch, macht man ja alle möglichen Genres, probiert man mal aus oder man, du samplest ja auch sehr viel aus irgendwelchen anderen Genres. Gibt es da manchmal so Phasen, dass du denkst, oh, jetzt so ein KZ-Reggae-Album, so ein KZ-Dub-Album, das wäre doch jetzt schön oder so?
Ja, Reggae oder Dub jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich habe mal so einen Dub-Song, so, glaube ich, gemacht, aber so ich würde mir auch mal ein Album wünschen, wo wir so schön langsam Südstaaten. Also es ist so ein bisschen eingeflossen, der Style, aber ich höre wirklich nichts außer UGK zu Hause, glaube ich. Und das ist schon auch hier und da so ein bisschen eingeflossen, bei diesem Bitte sag's nicht meiner Freundin vielleicht, so teilweise so ein bisschen mal hier und da. Obwohl das auch gar kein Beat von mir ist, fällt mir gerade auf. Aber so auf dem Album davor ist so ein bisschen eventuell hier und da so ein bisschen funky, ein bisschen low, so ein bisschen Texas-Style. So ein Texas-Album von uns würde ich mir wünschen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwer zu abgehen würde und ob das auch in Tareks und Maxims Sinne wäre. Ich mag so langsame Chopped and Screwed-Musik.
Check ich. Okay. Und
aber klar, sowas kommt mal vor oder weiß ich was, dann wird sowas produziert und aber das ist bei uns auch so, da habe ich dann irgendwie was angefangen, das ist dann so und dann rappt einer eine Strophe drauf und dann wird der Beat wieder ein bisschen angepasst und dann nimmt den Beat nochmal Joe in die Hand und dann da bist du jetzt doch wieder einen Tick zu weit gegangen, lass mal wieder meine Hi-Hat nehmen und was weiß ich was und dann kommt am Ende was ganz anderes bei rum und dann, ach, lass mal doch den Refrain drauf rappen. Ach, na klar, jetzt passt alles zusammen.
Klingt so, als wäre das ein ganz schönes Puzzle.
Das ist ein ganz, ganz brutales Puzzle. Es sind auch sehr viele Puzzlestücke links und rechts vom Tisch noch runtergefallen, aber die werden wir noch verwerten.
Warst du mal in Houston?
Ich? Nee.
Ich war mal in Houston.
Und, wie war's?
Cool.
Cool. Ja, jetzt, warum die Musik da so klingt?
Nee, überhaupt nicht. Also wir waren in diesem Ward 5 und so. Also so, wir sind halt in einen Highway dann entlang gefahren und waren dann in dem Stadtteil Acres Home, wo Paul Wall herkommt.
Okay, ich kenne nur UGK und ich weiß auch nur, dass die aus Port Arthur kommen. Und außer Port Arthur kenne ich nichts.
Wir sind diese Straße entlang gefahren und dann hat der Gastvater meiner Tochter gesagt, dann seid ihr durch Acres Home gekommen. Und dann meinte ich, ja, wir haben dort gegessen.
You ate there?
So das Tabu-Viertel.
Das Essen schmeckt halt nicht.
Das war wahnsinnig. Das ist bekannt, dass das Essen dort nicht schmeckt. Das war natürlich irgendwie so eine Soul Food Kitchen, die halt also wirklich auch, war total cool, aber es ist halt für weiße Amerikaner unvorstellbar, dass du da hinfährst und isst. Das ist halt Segregation. Da fährt man nicht hin. Ich war ja dann auch in diesem Fifth Ward beim Haareschneiden und so weiter, das haben die mir fast nicht geglaubt. So. Das ist ja ganz, ganz normal. Das ist
und
halt
im Barbershop haben die dich schief angeguckt, weil die dachten, hä?
Das war rein Mexikaner.
Hast du dich
und meine ich so, hey, there's a lot of Mexicans here in Houston. Darauf sagte er, Houston is a Mexican city. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich so, wenn Leute hier, also jetzt in Reinickendorf wohnen.
Ey, Kreuzberg. Also,
Kreuzberg, du warst dort.
Yes.
Aber halt noch viel krasser, viel extremer. Die fahren da nicht hin. Das ist unvorstellbar. Wir wollten ja auch dann so Chicken and Waffles essen und dann war der eine Laden zu und dann haben wir einen Typ getroffen im Cadillac, der vor diesem Chicken und Waffelladen stand und dann meinte, ja, hat leider geschlossen. Was, ihr kommt aus Deutschland? Ich habe eine Freundin aus Deutschland. Und dann hat er diese Freundin angerufen, mussten wir mit der telefonieren und so. Und dann meinte, hey, ich zeige euch einen richtig geilen Chicken und Waffelladen, fahrt mir hinterher. Und dann denkst du dir, ja, okay, jetzt fährt er dich halt da zwei Straßen weiter. Dann ist er mit uns durch die gesamte Stadt gefahren. Die Stadtautobahn, das muss man sich vorstellen. Das war wie so Neukölln-Zehlendorf, irgendwie so. Fährt dann da runter, bringt uns in dieses Restaurant, stellt uns dem Restaurantmanager vor und sagt, ey, das sind Freunde von mir aus Germany. Die wollen Chicken Waffles essen. Und so, und du denkst so, danke.
Geil.
Okay, tschüss, macht's gut. Das ist ein richtig guter...
Und da ist er reingehauen.
Ja, da ist er reingehauen.
Der wollte einfach nur ein bisschen mit seinem Leg swerven und driven so und das ist dem sowieso egal. Der Weg ist das Ziel, weißt du?
Eine gute Tat am Tag.
Und wenn du das aber diesen amerikanischen Vorstadtmenschen erzählt hast, was wir da, dass wir den halt getroffen haben.
Ihr seid hinterhergefahren.
Was? Ihr seid hinterhergefahren und wusstet nicht wohin. Darf ich da gleich Little Sims spielen? Die hat nämlich eine, in ihrem Track Rolling Stone hat sie nämlich eine deutsche Zeile drin. I've been in my zone moving low-key in Berlin. Ah, you can get the smoke, shorty. Das ist kein Problem. Ah.
Sie sagt, das ist kein Problem?
Das ist, ja, und sie sagt es aber genauso wie diese, das ist kein Problem, ja.
Und es reimt sich auf Berlin. Das,
Berlin, ja.
Berlin, Problem.
Gut. Hey, Rolling Stone von Little Sims, unglaublicher Ohrwurm.
Ich fand den Song auch geil.
Ich will auch noch einen Song spielen.
Bitte.
So Gone, So Flexy mit Big White Body spielen. Das ist ein neuer Song und der klingt wirklich ein bisschen wie so ein alter Houston-Song. Und er ist so funky und so voll screwed up. Und der Typ rappt aber so New School, so ein bisschen vorm Beat. So ein bisschen, das ist so ein bisschen, also das ist für mich immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, aber der Beat ist richtig geil.
Ja, geil, packen wir den auch auf.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Übrigens, weil wir in der letzten Woche über Sexual Positivity gesprochen haben, es gab in den 80er Jahren, irgendwie komischerweise hatten wir eine 80er Playlist neulich irgendwann mal an und dann gab es Push It, so ein Rap, was richtig Positives, weil irgendwie so, hey, ich kann es gar nicht glauben, dass du mein Typ bist und dass wir zusammengehören und wir machen tolle Sachen zusammen. Und dann ist mir eingefallen, irgendwie dieses Let's Talk About Sex von Salt and Pepper. Mhm. Das ist wirklich auch ein Song, den man sich nochmal an dieser Stelle zu Gemüte führen sollte. Also wirklich, Let's Talk About Sex, Baby. Let's Talk About All the Good Things and the Bad Things That May Be. Und das ist wirklich eine große Sache, weil im Zuge dieser ganzen Diskussion kann man nämlich schon auch feststellen, ey, es gibt auf der einen Seite halt eine wirklich Übersexualisierung, ja, mit Pornografie und einfach auch diese Unfähigkeit, darüber zu sprechen. Das ist eine wahnsinnige Verklemmtheit auf der anderen Seite da. Also versuch mal mit glaube ich, dieser, also gehen wir mal davon aus, wir haben diese jungen Rapstars, die sexualisierte Videos an den Start bringen. Rede mal mit denen darüber, was ihnen wirklich gefällt, woran sie wirklich Spaß haben und so weiter. Die zucken ja bei dem Wort Orgasmus zusammen wahrscheinlich so. Weiblich Orgasmus? Angst.
So, ein Mythos.
Was einer Frau gefällt? Wie könnte man das machen? Was gefällt dir? Wie ist es schön? Ohne dass man danach gleich irgendwie sagt, so, jetzt musst du das Hotelzimmer verlassen und so weiter. Also so, ich glaube, da herrscht auch eine wahnsinnige Leere, wie Sex aussehen könnte, wie Sex funktionieren könnte.
Also wie, wie
guter Sex funktionieren könnte. Ja, da hat man irgendwas gesehen und wie gesagt, halt, wenn die Aufklärung dann über Pornografie erfolgt, was bei den meisten wahrscheinlich auch der Fall ist mittlerweile, weil das halt nur noch so ein Klick entfernt ist.
Darüber haben wir auch mal geredet zu Beginn des Lockdowns, dass ja super viele Pornos sich das auch zum Motiv machen, dass so ein gespieltes im Alltag eingreifen, ey, da ist eine Frau schön, ich spreche die mal an, ey, komm, zeig doch mal kurz deine Titten, naja, für 100 Euro, aber. Und dann klärt man die irgendwo hinter der Ding, das ist ja. Dass das ja einem 13-Jähriger keiner erklärt, ey, das sind zwei Darsteller, die haben das vorher, das ist ein Schauspiel und du kannst jetzt nicht wirklich auf der Straße zu jeder Frau gehen. So, das findet halt auch nicht statt. Aber ich möchte auch nicht der Lehrer sein, der in der Schule steht und sagt, ey Leute, übrigens, in den Pornos, so geht Sex gar nicht. Das ist ja auch undankbar irgendwie.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Briefe an uns, oft vernachlässigt in letzter Zeit unsere Rubrik, aber wir haben einen wunderschönen Brief bekommen von unserem alten Kollegen und Shoutouts an dieser Stelle, Big J Jakob.
Big J, wie wir ihn ungefähr noch nie genannt haben, wie ihn auch sonst noch nie jemand genannt hat. Big Mummy. Ja, es ist ein großartiger Brief, den er praktischerweise auch noch selbst eingelesen hat. Deshalb brauchen wir jetzt gar nichts machen und haben schon wieder 5 Minuten mehr. Danke, Jakob. Wir haben uns wirklich gefreut. Das war grandios.
Jungs, was ist das? Eifer bestimmt nicht. Hab mich ewig nicht gemeldet. Glaube sogar noch gar nicht seitdem. Könnte sein, weiß ich mehr. Erstmal dickes Ahoi. Schön, dass es eure Sendung nach wie vor gibt. Leider nicht auf Twitch. Solltet ihr mal ausprobieren. Zwinker. Krass, dass ihr noch Themen findet. Ich find's aktuell ziemlich langweilig, was im freshen Genre so geht. Leicht sediert. Bis auf die Argonautics ploppt da ja wenig Tightes auf. Karriereenden werden angekündigt, Comebacks werden angekündigt, neue Kollektion, neue Konstellation, das x-te Belanglos-Camp, ey, guck ich lieber die Euro. Was ist eigentlich aus Hubis Hip-Hop-Sport-Event geworden? Wann kommt Mauli Universals Album endlich? Oder bums Big D doch zu krass? Schon in Kontra Cars einen Podcast gehört? Schon Friseurtermin bei OG Kino gemacht? Und Tattoo-Termin bei Lugatti? Oder doch lieber Mach? Der ist jetzt auch bei Twitch, oder? Fragen, die sich ein alter Kollege stellt. But serious. Muss mal kurz eine Lunte für euch brechen. Jede Aufnahme mit euch war das Highlight meiner Arbeitswoche. Deutschrap-skurrilen Songfundus geschockt bekommen, politische Aufklärung während der Wartezeit auf den Co-Moderator, dann schnell Videoteaser aus dem Ärmel schütteln, geschickt ins Studio locken, um nicht in Erklärungsnot zu geraten und wenn dann noch die GoPros liefen, delicioso. Dank euch war ich auch das erste Mal auf dem Splash. Als Hip-Hop-Fan muss man da ja eigentlich regelmäßig hin, aber war mir immer schon zu Mainstream. Richtige Rap-Heads fahren zur Tape-Fabrik und finden da alles scheiße. Trotzdem war es schnucklig. Flyer verteilen, die niemand will, Bühnenbild aufbauen, das zusammenkracht, leicht angetrunken rückwärts übers Gelände stolpern, um zu filmen, wie ihr Pöbeleien und Liebesbekundung verschwindet, Freestyle, Essig, Pommes, Sandstürme und vom Täubling mit Zitronen beworfen worden, schmeckt. Es war mir ein inneres Bier trinken, auch äußeres, klar. Könnt ihr jetzt weitererzählen vom Bouldern im Treppenhaus und Konfettikanonen an der Spree, aber genug vom nostalgischen Geschwafel, das keinen interessiert, macht mal weiter Sendung jetzt. Seid bestimmt eh wieder eine Stunde drüber. Wollte mich nur mal kurz melden und an dieser Stelle Shoutouts an die Rap-Woche verteilen. Auch Big Ups an Steiger für sein stabiles Podcast-Game. Mauli, ich schlage vor, wir machen einen Podcast über Steigers Podcasts und reacten dann zu dritt auf die Reaction von Percy's Reaction, auf Antoine's Reaction, auf Hotzos Retweet von Teddy, der sich bei uns über Ideenklau beschwert. Ihr seid sympathische Penisträger. Mehr braucht das Land. Merci und Küsschen aus Öhrchen. Skuskü, YOLO, psch, psch, yay, Flex. Ihr wisst Bescheid, Galligrü, euer Mummi. PS? Schön, dass ihr jetzt Glasflaschen im Studio haben dürft. Smiley.
Zitate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, Zitate. Brrr. Grrr.
Ich habe leider keine Zitate mitgebracht, aber ich habe für dich eine Frage dabei. Und zwar, ich muss mich jetzt selber voll konzentrieren. Welcher Rapper hat für welche Marke einen Werbesong gemacht? Ordne zu. Echo Fresh, Sammy Deluxe, Das Bo und Calcha Candela. Lidl, Rügenwalder Mühle, Penny und die Deutsche Bahn.
Ah, Echo Fresh, Deutsche Bahn, Sammy Deluxe, Rügenwalder Mühle, Calcha Candela, Lidl und dann der Rest der
das
Rest.
Bo. Halt. Das Bo. Ja, du hast Das Bo und Sammy Deluxe verwechselt. Sammy Deluxe war für Penny und Das Bo war für Rügenwalder Mühle.
Stimmt, Sammy Deluxe hat für Penny gemacht.
Nachbarschaft. So unsere Nachbarn, genau.
Aber das mit der Rügenwalder Mühle.
Sammy Deluxe aufgetreten.
Ist aufgetreten, bei Rügenwalder Mühle. Scheiße.
Damn. Das ist auch ein Kurs, was mittlerweile schon gar nicht mehr funktioniert, weil so viele Rapper für die gleichen Marken. Das haut einfach
nicht hin. Das Bo hat für Rügenwalder Mühle und was hat er denn gemacht?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Rap, ich denke mal, er hat Wurst.
Ey, vielleicht war es auch eine Lüge von mir. Vielleicht war er einfach in einem Werbeclip oder so. Vielleicht hat er gar keinen Song gemacht. Aber ich glaube, es war auch mit Song, ehrlich gesagt.
Ist auch vor Augen, ja.
Ey, aber ich meine, Echo Fresh auch für einen Tee, für so einen türkischen Tee hat er auch schon gemacht.
Und kennt ihr Fitnessforum von Tatwaffe?
Ja, ja. Na, aber hallo.
Das ist auch krass.
Am Empfang mit Sonja und Marc. Klar. Nee, aber wenn man das Kurs richtig geil spielen will, dann nimmt man vier Sorten, für die Echo schon Werbung gemacht hat, und nimmt vier Rapper und einer davon ist nur Echo. Nein, es war alles Echo, Mann. Ah, dann haben wir auch noch eins. Warte mal, das kann ich jetzt mit einschieben. Rap-Quiz geht weiter. Und zwar war ich letzte Woche in einem Babyladen und wessen Aufsteller sehe ich? DJ Khaled. DJ Khaled hat jetzt nämlich was rausgebracht? Eigene Ohrschützer für Kinder in Studio-Kopfhörer-Optik.
Wow, gut.
Nicht schlecht.
Macht Sinn.
Trinkflaschenlinie in Black Bottle Optik. Pour up. Oder ein Kinderwagenmodell We the Best.
Ich nehme die Trinkflasche, weil die einfach aber so am unspektakulärsten ist.
Nee, ich finde, irgendwie macht es als Produkt für DJ Khaled am meisten Sinn mit diesem Kopfhörer-Ding. Klar. Aber das verkauft sich ja nicht doll. Wie viele Kinder gehen mit auf Festivals?
Wisst ihr, was sich verkauft? Kinderwegen, auf dem noch fest We the Best auf dem Kopfteil steht. Okay. Ey, ich kam da rein und dachte mir, das kann nicht wahr sein. So Cybex hat sich mit DJ Khaled so ein Collab an Land gezogen Und das, ich war komplett überfordert. Welche Eltern möchten denn jetzt damit rumlaufen? Mit dem We The Best Kinderwagen.
Vor allem in Deutschland, wer läuft da mit dem DJ Khaled Kinderwagen rum?
Auch geil, dass sich so Firmen denken, ja okay, DJ Khaled, der ist jetzt halt Vater und sein letztes Album hieß ja auch Father of, oder sein vorletztes hieß ja Father of Assad. Und so, das ist jetzt so sein Ding, ne? Er ist jetzt der Daddy-DJ. Und dass sie den jetzt da irgendwie in dieses Segment reindrücken
wollen. In Amerika
wollen,
macht es aber Sinn. Aber ich habe auch irgendwann mal festgestellt, also ganz ernsthaft, als ich damals Vater wurde, dann hat man so einen Kinderwagen gehabt und dann hat man so einen Kinderwagen so Secondhand oder was weiß ich. Man hat halt einen Kinderwagen gebraucht, den man schieben konnte und irgendwann mal habe ich dann festgestellt, ey, dieses Kinderwagen-Ding ist ein richtig großes Business geworden. Ja.
Hier, guck mal, so sieht der aus.
Du kannst halt richtig 1000 Euro für so einen Kinderwagen ausgeben. Mit so
tropischen Vögeln und da steht der We The Best.
Weißt du, wie viel der kostet, der We The Best?
Taui?
Ja. Und man muss
das,
dann...
Das Design ist krass, das sieht aus wie von C&A.
Man muss natürlich dann auch feststellen, dass sich diese 1000-Euro-Kinderwagen tatsächlich sehr, sehr viel leichter zusammenklappen. Also weil ich kann mich erinnern, wie das damals immer so ein Hustle war, so diesen Klappkinderwagen und so, scheiße, es funktioniert nicht, klemmt alles und so. Als ich so einen 1000-Euro-Kinderwagen mal zusammengeklappt habe, so smooth zusammengeklappt, habe ich noch nie einen Kinderwagen. Aber wie lange brauchst du denn den? Was machst du denn dann?
Je nachdem, damit? Wie produktiv du dein Kind aufziehst. Na, wie viele Schritte bist du halt gelaufen?
Du machst viele Kinder oder du kannst ihn dann bestimmt auch wieder verkaufen für 800.
Aber dann ist er doch schon wieder outdated beim zweiten Mal. Und so ein Kinderwagen wird schmutzig und dann kotzt das Kind da drüber und so.
Das Gute ist, Steiger, es gibt immer arme Eltern, die auch Secondhand,
die auch ein 800-Euro-Ding kaufen, das mal vor 2 Jahren noch.
Also ich fand es total weird, dass plötzlich so Kinderwagen so ein richtiges Statussymbol wurden und dass man sich dann so ein Gelände-SUV-Kinderwagen...
Das Kind kommt von Fernseher, dann ist gut.
Korrekt. Ist Teletubbies eigentlich noch ein Thema? Gibt's das noch?
Oder ist Paw Patrol? Boah, ey, das sage ich auch immer in so viel, wenn Kinder mit so diesen Bullen-Sachen rumrennen von so Bullenhunden, Alter. Na gut.
Ja, vor allem, das sind so richtige Petzen. Dieses Paw Patrol besteht ja nur aus Petzen.
Was ist das?
Das sind so Hunde, Hundepolizei. Patrouille. Die verpetzen halt die ganze Zeit irgendwelche Leute. Wo ich mir dann denke, was bringst du denn deinen Kindern bei? So snitchen
so
oder
so unangenehm, Mann. Wow. Oh Mann, okay, genau. Aber das
war Fünf Freunde auch. Das waren auch immer Petzen.
Naja.
Ja, okay, Fünf Freunde nicht, aber ja, 3 Fragezeichen. Nee, wie hießen die anderen? TKKG. Das waren richtige Petzen, Petzer, auf jeden Fall. Oder? Ja. So, aber die mochte ich auch nicht. Die kamen auch aber erst.
Internatskinder auch generell.
Waren es?
Ja, klar.
Hani und Nani waren aber immer cool. Die mochte ich. Wisst ihr, was ich am allerliebsten mochte? Weil der war wirklich auch ein bisschen lustig und durchgedreht. Ist Huibu, das Schlossgespenst.
Das habe ich früher wirklich, das hat mir meine Oma auf Schallplatte vorgespielt.
Mit Hans Klarin, weil der die ganze Zeit nur Quatsch gemacht hat.
Und mein Kumpel Grzegorz meinte, er hat sich früher als Kind krass darüber gefreut, weil Hui auf Polnisch halt Pimmel heißt. Huibu, der Schlossgespenst.
So, wer ist dran jetzt?
Real Zitate sind jetzt dran.
Okay.
Ich hab nur 2 dabei, aber 1 davon ist köstlich. Damals war ich im Studio bei ihm gewesen, hab ihm das Leben erklärt. Jetzt ist er Atomficker. Kein Problem, Dickerchen. Gern aufgebaut. Hat Playboy 51 Bushido das Leben erklärt, Sido das Leben erklärt oder Knossi das Leben erklärt?
Sido.
Bushido wegen hier Sex mal Sex am Tag.
Der Atomficker. Jetzt ist er damals noch das Leben erklärt, zu 23 Zeiten auf einmal Atomficker geworden, der Bro. Gern aufgebaut, kein Thema. Ausbildungsgehalt müsste jetzt eigentlich noch im Nachhinein, aber geht aufs Haus.
Was ist ein Atomficker?
Einer, der 5 bis 6 Mal die Woche Sex hat, Steiger. Das ist ja generell auch so ein Playboy 51-Phänomen, dass er dann so Leute, ja gut, der war ja auch mal bei 51TV, klar ist der jetzt ein Star geworden. Ich habe den auch hier aufgebaut in der Sendung.
Shoutout an dieser Stelle an Mo Shahur, der uns auf die 1 gebracht hat.
Ja, nein, aber das ist auch irgendwie dann, so diese Fitness-YouTuber hat dann irgendwie Desi mal eingeladen. Wie ist denn der, dieser abgerechnet wird am Strand-Typ? Du machst doch Fitness, Steiger. Du machst doch Sport. Wie heißt denn der? Julian Zietlow, mit dem sich Flair auch immer gekabbelt hat. Julian Zietlow, ja, er war Oma in der Sendung gewesen, haben wir jetzt aufgebaut. Der ist jetzt YouTube-Trends ganz oben. Alles klar, danke. Danke fürs Aufbauen. Na gut.
Ach, Playboy.
Kanntest du den eigentlich so von der Straße?
Playboy? Nee, nicht wirklich. Aber ja, man hat den da irgendwie eventuell mal einen Tegel rumhängen sehen oder sowas, aber es war jetzt nie irgendwie, ah ja klar, da ist Playboy.
Ist, nee. Ja gut, weiß ich nicht, aber für uns war es auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem, was Nico gesagt hat. Für uns war es voll in Tegel sehen. Oh, da ist Tanto, Alter. Und es kam auch darauf an, wo du ihn getroffen hast. Also wenn du in den Tegel getroffen hast und du hast gerufen, dann war er so, ja, aber auf jeden. Und wenn du dann irgendwo so in Wedding getroffen hast, dann quatsch mich nicht voll. So, je nach Umgebung.
Ihr wisst, dass Optik Records nach einem Kumpel von Playboy 51 benannt wurde.
Hieß der Records?
Nein, der hieß Costa und hat die ganze Zeit Optik gesagt. Optik. Der hat, Dessu hat den auch irgendwie aufgenommen und der hat alles aufgenommen, was der jemals gemacht hat. Und dann waren die bei diesem Costa. Das war halt irgendwie so ein derangierter Freund von 51 und der.
Was heißt derangiert?
Naja, so ein bisschen durch war der. Also okay. Das war jetzt auch irgendwie eine richtige Absteige, mehr oder weniger irgendwie. Sah das aus wie so eine Monteurs- Unterkunft, da war jetzt auch nicht viel drin und diese Costa hat dann die ganze Zeit saß da, ich glaube, der war auch schon ziemlich betrunken und dann hat er die ganze Zeit gesagt, Optik, Optik. Und danach haben die dann ihr Label, also weil Savage auch immer sich dann diese Desu-Sachen da angeguckt hat und ich weiß gar nicht, ob er bei diesem Dreh auch dabei war und Savage ja auch immer so eine teasende Art hat, Leuten irgendwelche Kuriositäten so aus den Rippen zu leiern. Und die haben diesen Costa auch die ganze Zeit angestachelt.
Ja, ich meine, im Nachhinein Optik Records gern aufgebaut. Ist kein Problem, wirklich dicker
Auf jeden Fall.
Gern aufgebaut. So, ich hab noch ein Zitat aus einem Bravo-Interview von 2009. Die Frage war, Groupie oder Freundin? Er hat gesagt, ich bin ja Single seit einem halben Jahr. Pünktlich zur Produktionsphase habe ich Schluss gemacht, um mich voll aufs Album zu konzentrieren. Und im Moment habe ich gar keinen Bock auf eine Beziehung. Dann nehme ich lieber die Groupies. Das macht jetzt mehr Spaß gerade. Auf unserer 2007er Tour waren ja zum Glück viele Frauen da, vor allem im Osten.
Bowser.
2007er Tour von Bowser mit 8? Korrekt. Nein, war das Prinz P, Kollega, Contra K oder Bones MC?
Ich glaube, das war Kollege.
Mhm. Würde ich auch sagen.
Ja, ist richtig.
Ich glaube, ich habe es sogar wirklich gelesen. Ich habe es so irgendwo hinten vergraben.
Der Unternehmensberater-Rapper direkt Schluss gemacht für die Albumproduktionsphase. Das kann ich mir gerade. Das passt gerade überhaupt nicht in meinen Timetable, so eine Freundin.
Aber ich glaube, der hat sogar noch ein anderes Zitat rausgehauen, dass er vor der Tour enthaltsam lebt, damit die Energie krass.
Und das war ja noch viel später. Das war ja zu diesem, zu dieser, genau. Also mit Cory rumgehangen hat und sowas. Das ganze Team wächst nicht. Eieiei, ja. Na gut.
Ja, ich habe auch
das noch. Das war's von mir.
Ich hab auch nur zwei. So, Liebe ist der Weg zu allem, egal wen man liebt, egal wie viele man liebt. Bad Moms J, Bhagwan, Shri Rajneesh, Bushido oder Katja Krasavice?
Wer war das zweite?
Der Bhagwan.
Wer ist das?
Dieser Sektenführer-Dude mit diesem Osho. Orangenen...
Der ganz viele Rolls-Royce hatte und wo alle in Oregon immer ganz viel Sex hatten.
Echt? Noch nie gesehen. Aber okay, dann vor dem Hintergrund... verstehe ich, warum
ich bin bei Bhagwan auf jeden Fall.
Du bist bei Bhagwan? Ja, Liebe ist der Weg zu allem, egal wen man liebt, egal wie viele man liebt.
Ja, also.
Ich hätte noch dazu schreiben müssen, egal wie oft man liebt. Bushido.
Pro
Woche. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig bei diesen Fragen. Wenn dann einer so krass rausfällt, ist es dann wirklich der oder ist es extra reingemacht?
Ja, voll. Ne? Voll. Ja, ich meine, jetzt, wo du den so erklärt hast, nehme ich den. Das ist ja klar.
Den Bhagwan.
Ja, ich meine...
Du bist bei Bhagwan?
Ja.
Bad Moms Jay, Liebe ist der Weg zu allem.
Ja, Liebe ist der Weg zu allem. Egal, wen man liebt, egal, wie viele man liebt. Also auch... Ja.
Das war Michel Platini.
Das wäre... Gut, es war Katja Karsevich.
Genau. Wirklich?
Zu diesem Thema.
Liebe ist der Weg zu allem?
Ja, genau zu diesem Thema und genau anlässlich
des... Damn, wo ist ihre Sekte? Wo kann man eintreten?
Regenbogen.
Das wäre krass, wenn sie nur so eine Sekte in Oregon aufmachen würde.
Ja, also keine Ahnung, wenn man richtig Cash machen will, vorbei an der Steuer.
Sekten sind doch der way to go, oder? Sekte ist wirklich immer ein prima Geschäftsmodell. Du brauchst nicht viel. Also du brauchst nur ein bisschen Überzeugungskraft. Also kennt ihr die Geschichte der Mormonen?
Nee.
Also die Mormonen sind die amerikanischste Sekte oder die amerikanischste Religion, die man sich vorstellen kann. Der Typ war so eine Art fahrender Händler.
der die Mormonen gegründet hat, der war so ein fahrender Händler, wie man die aus Lucky Luke Comics kennt, die so Erdöl verkaufen als Medizin, so ein Quacksalber. So. Und dann hat der irgendwann mal so...
Out of the box gedacht.
Ja, jetzt warte. Der hat irgendwann mal so Tonamporen gefunden und gekauft auf irgendeinem Flohmarkt aus Ägypten und hat die so als Alte Testament, als irgendwie so verlorene Schriften des Alten Testaments verkauft. Und dann hat man es später rausgefunden, es waren Hieroglyphen und es waren so Kochrezepte.
So gut.
Die Hitler-Tagebücher.
Ja, es war wirklich so ein Betrüger. So. Und dann hat er behauptet, er hat zwei goldene Tafeln gefunden, die von den Israeliten. Die Israeliten hätten sich nach dem Tod von Jesus aufs Meer begeben und wären dann in Amerika angekommen und hätten dort so quasi diese zwei goldenen Tafeln, die 10 Gebote oder was weiß ich, nochmal unter einem Baum vergraben. Die hätte er jetzt gefunden. Und dann hat er das Buch Mormon diktiert bekommen vor 5 Zeugen. Allerdings hinter einem Vorhang.
Ach, das war der in Zungen gesprochen hat dann.
Naja, oder der so. Hat auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor wie der Zauberer von Oz. Also du bist da in diesem Ding und dann
spricht er in so einem Tonkrug. Das ist dann das Wort Gottes. Und der
Engel Gabriel, der eben die Heilige Schrift oder das Buch Mormon diktiert. Und die 5 Zeugen haben das bezeugt. Und daraus, hey, denen gehört der Staat Utah in den USA. Das ist ein mormonischer Staat. Die haben,
es gibt doch so ein Theaterstück von den South Park Dudes darüber, oder? Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe gehört, es soll sehr gut sein.
Über die Book of Mormons. Ja. Ah, okay.
Ey, das ist, und ich meine, das funktioniert. Ja. Ich meine, die haben die größte befahrbare Kirche der Welt. Die haben eine Drive-In-Kirche.
Kennt ihr die Story von Synanon?
Nee.
Die ist auch krass. Das war nämlich auch in Amerika, glaube ich, gegründet worden.
Aber ist Synanon nicht...
ja, das ist Hochhaus hier in Berlin und Ron diese Hubbard Umzüge und so. Nee, nee, das ist ja Scientology.
Ja, aber Synanon gehört das nicht zu Scientology?
Eventuell dann irgendwann aufgekauft, okay. Das weiß ich nicht, aber eigentlich war das
Religion oder
eigentlich war es so ein Typ, der halt irgendwie einen auf, wir bringen hier, also als es damals nur Alcoholics Anonymous gab und noch keine anderen Substanzen Anonymous gruppenmäßig, weil das noch nicht so gang und gäbe war, sich damit zu beschäftigen, hat der gesagt, wir nehmen hier alle Drogenabhängigen auf und wir heilen die davon. Und der hat irgendwie so eine komische Technik gehabt. Wir setzen uns alle in einen Kreis und beschimpfen einen stundenlang, bis der zusammenbricht, mäßig. Irgendwie so.
Wie ein Genius.
Und dann sind die Leute halt wirklich clean geworden, aber halt nur, solange sie bei ihm in der Gruppe waren. Und sobald die rausgegangen sind, sind sie wieder rückfällig geworden bis zum Get-No. Und das haben aber alle so angenommen und waren so, ja cool, der bringt hier die Leute von den Drogen weg. Ja, dann schicken wir dem jetzt hier mal alle jugendlichen Straftäter. Anstatt nach ihrer Gefängnisstrafe müssen die jetzt noch dahin gehen. Und weiß ich was, dann wurden die da gezwungen, sich diesen komischen Beschimpfungskreisen zu unterziehen. Und irgendwann gab es dann so Anzeigen von irgendwelchen Staatsanwälten und so, weil irgendwelche Leute sagen, ey, der hat uns unsere Kinder gestohlen mäßig. Und dann haben die diesem einen Staatsanwalt eine Klapperschlange in seinen Briefkasten geschmissen und der ist davon gestochen worden. Und daraufhin haben sie die dann weggemacht. Aber der war bis dahin vom Staat subventioniert bis zum Ghetto und hatte da irgendwelche Villen in, weiß ich was, Santa Barbara oder so, glaube ich, weiß nicht. Und das Einzige, was es noch, die einzige Zweigstelle, die es davon noch gibt, ist halt hier in Deutschland diese Umzüge irgendwie. Also in Amerika haben sie das komplett platt gemacht, aber dieses Synanon ist immer noch das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile zu Scientology gehört oder so. Genau.
Wenn du rausfährst Richtung Lindenberg, dort haben die ihren Hof.
Synanon. Es gibt auf jeden Fall hier irgendwo so ein riesiges, so ein Wolkenkratzer, wo groß Synanon oben dran steht. Das sieht man ab und zu immer irgendwo hier lang geguckt.
Ja, Steiger, wie lange willst du noch von der LSD-Kirche reden oder rufen wir sie jetzt langsam mal ins Leben?
Also, das war ja immer mein großer Traum, dass man so mit diesen spanischen Touristen, die ja auch so einen Hang zum Katholizismus,
irgendwie dann so mal so eine umsetzen.
MDMA-Kirche aufmacht.
Ja, war schon gut, oder?
Ja, klar.
Hier eine Oblate also, vorher und
klar. Dann 3 Tage regenerieren und dann nächster Gottesdienst.
Was? Ja, einmal in der Woche reicht doch.
Ja, ich meine, das ist die klassische Funktion von Religion. Das war einmal in der Woche, halt reinigst du dich durch so. Und da hast du ein kollektives Erlebnis, kollektiver Rausch. Es ist gut. Also ist, glaube ich, auch gut für die Leute. Die werden dann produktiver, können dann noch mehr Kunst produzieren oder Papers. Konzepte, was man halt so macht heutzutage halt so, weißt du so. Was bist du denn vom Beruf? Konzepter. Ach übrigens, große Beschwerde unter meinem letzten Post beim, also ich hatte ja auch einen Instagram-Post zu der
scheißverfickten Rape-Situation in Deutschrap.
Genau, ja. Zu dieser Deutschrap-MeToo-Geschichte und dann gab es einen Kommentar darunter, ja, Steiger braucht sich überhaupt nicht so doll aufspielen. Als ich nämlich 2013 in Backstage wollte, da hat er mich mit diesem verächtlichen Grinsen abgewiesen und gemeint, was bist du, Blogger, das ist doch kein Beruf. Aber ich habe es auch ohne dieses patriarchale Arschloch geschafft und so weiter und so fort. Das hat mir meine Tochter vorgelesen, dachte ich mir nur, gut. Also ganz ernsthaft, ich glaube, ich würde mich mehr schämen, wenn ich sie in Backstage gelassen hätte. Unter den, weißt du, unter der jetzigen Bedingung. Und
hast du denn auch beim Backstage immer vor der Tür gestanden und jemanden reingelassen?
Keine Ahnung, aber wahrscheinlich war es bei eurem Konzert, aber ich habe euch gesaved.
Von den Bloggern.
Danke, von den Bloggern. So, die guten Menschen suchen das Böse in sich und nicht in den anderen Menschen.
Hm.
Ja? Also die guten Menschen suchen eher die
Within.
Da gehöre ich dazu.
Karl Marx zur Metaphysik der Sitten, Mois zum Thema Mobbing, Capital Bra auf seinem neuen Song Chorosho, Papst Franziskus in seiner Ansprache De Homo Boni.
Hat er einen neuen Song, der so heißt? Nein.
Chorosho?
Chorosho?
Was heißt Chorosho?
Gut.
Gut.
Hat er, aber der hat doch einen Song mit Angie gerade rausgebracht, wo er sagt, er möchte seiner Mutter nicht mehr drauf in die Augen gucken müssen und so. Also den würde ich schon mal ausschließen. Ich sag, das war Mois. Das klingt nach einer klassischen Weisheit.
Ich würde sagen, der Pope.
Der Pope! Franziskus in seiner Ansprache, der Homo Boni. Es war Mois.
Ja.
Du bist einfach cool. Du hast einfach das Gespür mit Carsten Stahl im Interview.
Was?
Wer ist Carsten Stahl?
Carsten Stahl ist der Sat.1-Zugriff-Kommissar. So ein Privatdetektiv, glaube ich.
Also sie unterhalten sich in der...
Erinnert mich ein bisschen an diesen zugekoksten Chef von... Wir beide wissen, wen ich meine. Der auf Anabolika, das ist Carsten Stahl. Und der rennt da so durch das 1 Nachmittagsprogramm und investigated und sagt dann immer, Zugriff! Jetzt, komm! Und der teilt auch mal selber aus.
So,
er ist eigentlich ein Detektiv, aber auch...
Ist dann so wie dieser Hulk Hogan-Verschnitt? Gab es da nicht auch so einen Privatdetektiv in Amerika, der auch so...
Hawaii, dieser the Dog oder sowas. Irgendwie bla.
Ja, genau.
Ja, aber der so mit seiner Familie.
Ah, okay.
So ähnlich ist das ist der in Deutsch. Voll.
Ah, okay, gut. Aber das könnte ich eigentlich auch sein, oder?
Warten Sie mal und dann wird er frech und dann gibst du ihm direkt eine Feuer.
Und dann viel Zeitlupenaufnahmen von mir.
Sorry, aber wie kam es jetzt auf den überhaupt, Carsten Stahl? Ach, Mois.
Mois mit Carsten Stahl im Interview und dann sagt er, dann hat er gesagt, die guten Menschen suchen das Böse in sich und nicht in den anderen Menschen. Ja, sie haben über Mobbing gesprochen. Ich finde es ja auch, unter Jugendlichen ist das schon auch ein gutes Thema. Also auch, dass er das mit diesem Carsten Stahl macht. Und ich glaube, das kommt dann auch vielleicht bei anderen Jugendlichen an. Und sie sprechen darüber, warum hast du niemals darüber gesprochen, dass du selber gemobbt wurdest? Dann sagt Mois was, naja, man sucht ja dann, als wenn die anderen einen Scheiße finden, ja, dann fängt man ja auch irgendwann mal an, das selber zu glauben, dass man Scheiße ist.
Ja, oder man versucht es halt irgendwie zu beweisen, dass man es nicht ist, indem man versucht, bei den Leuten, die gesagt haben, man sei Scheiße, cool anzukommen.
Oder man checkt, dass die eigentlich nur das Problem in anderen suchen und die deswegen keine guten Menschen sind.
Also habe ich gehört, ich wurde nie gemobbt, ich schwöre. Ich bin immer cool gewesen, war der coolste von allen.
Ich finde, cool. Mobbing ist schon eine ganz, ganz miese Energie, wenn das dann so aufkommt. Weil ich glaube, die Leute, die gemobbt werden, die haben dann schon auch wirklich eine harte Zeit, aus diesem Defensivverhalten rauszukommen. Weil ich glaube, ich habe das selber erleben müssen und sowas setzt sich dann halt auch fort. Also so, selbst wenn du den Freundeskreis wechselst oder so, dass man nicht
wieder... Dass die Opferrolle wieder, so normal...
Ja, dass man nicht wieder in dieselben Verhaltensmuster abrutscht, ja, weil man wird ja auch extrem sensibel gegenüber Angriffen von anderen. Ja, und versteht dann ein paar Sachen vielleicht falsch, reagiert über...
Weißt du, was du meinst?
Ja. Das ist eine miese Energie.
Ich wurde mal abgezogen und es war so in der Tram. Es waren auf jeden Fall auch die ersten Tramfahrten danach, waren auch so, okay, jetzt einfach ankommen, ohne abgezogen zu werden. Ich glaube, man schreit dann was ganz Komisches aus bei jedem, der schon einsteigt, den man dann so anguckt, na, ist das einer, der mich jetzt abziehen will? Ja. Das ist auf jeden Fall Das ist das.
Ja, überhaupt so Verhaltensweisen, die man dann irgendwie beibehält, auch mit bestimmten Menschen, da kommt man irgendwie nicht raus. Also ich musste nur gerade daran denken, wie wenn ich mich mit meiner Mutter treffe, bin ich plötzlich wieder 11 Jahre alt und wir schreien uns an.
Was?
Ja, ich bin...
Aber da
erwachsen.
Da hatte ich ja dann irgendwann mal dieses Kommunikationsviereck kennengelernt, also im fortgeschrittenen Alter. Heutzutage wird das, glaube ich, in der Grundschule schon beigebracht. Was man hört, Appell, Vorwurf und so weiter und so fort. Also, klassisches Beispiel, du rufst bei deiner Mutter an und das Erste, was sie sagt, ist, meldest du dich auch mal wieder? Ja? Mhm. So. Und man selber ist sofort 11 Jahre alt auf 180 und denkt, rede nicht so mit mir.
So. Knallt die Tür so.
Ich bin schon 11 und du kannst mir gar nichts sagen. Ich weiß schon alles.
So, und dann ist halt der Trick, was hört man und was meint sie? Ja? Hm. Und eine entwaffnende Frage wäre an dieser Stelle.
Wie meinst du das?
Was möchtest du denn von mir? Du hast ein Bedürfnis, ich höre das. Was möchtest du? Was ist denn dein Wunsch? Ja? Und es dreht das Gespräch natürlich in dem Moment komplett um. Und es würde natürlich einen ganz anderen Output geben, wenn du sagst, hey, ich spüre, dass du ein Bedürfnis hast.
Hey, du mobbst mich gerade. Warum tust du das?
Ja, lass uns da mal rein. Nicht so, das ist ja schon fast wieder ein Vorwurf. Sondern wenn du halt wirklich sagst, was möchtest du mir denn eigentlich sagen? Und eigentlich möchte ja sie ja sagen, hey, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Aber anscheinend kannst du das nicht. Also nächstes Mal...
So NLP für Beziehung mit deiner Mutter mäßig. Wie musst du das jetzt um?
Nee, das ist so, insgesamt bei Kommunikation ist es ja ganz oft so, dass man Dinge falsch versteht oder auch falsch, dass das, was man meint und das, was man sagt, ja so auseinanderklappt. Und das, was man hört und das, was gemeint ist, auch auseinanderklappt.
Aber das ist, da kannst du ja unendlich reintauchen, weil alles, was du wahrnimmst, ist ja nur für dich. Das ist ja nur, weil du als Kind von den Fußballern mit dem Stock und der Spucke und so, das wird ja ein anderer überhaupt nicht so aufnehmen wie du. Jemand anders nimmt ja Fußballer gar nicht als Bedrohung wahr, weißt du? Jemand anders denkt, das ist die geilste Zeit meines Lebens gewesen auf dem Platz, einfach nochmal jetzt Fankurve mit den Jungs oder so. Und du denkst dir, ey, bleibt mir alle fern, ihr seid alle so Alpha-Männchen.
Hast du den Insider gerade verstanden?
Nee, ich...
Du hörst unsere Sendung
auch. Ich bin aber auch... Ne, doch, ich habe es in letzter Zeit nicht mehr so, weil ich habe aufgehört, Sport zu machen. Ich bin da raus. Und ich habe euch eigentlich immer beim Sport machen gehört.
Hatte ich das
deswegen
gepusht?
Deswegen eine Zeit lang zu neuen auf jeden Höchst, Fall. Immer wenn du wieder ans Mike gegangen bist, dann...
Oder? Bam, ey, das sage ich.
Habe ich noch 5 Kilo mehr gedrückt.
Oh, geil, Mann. Ich denke immer, das bilde ich mir ein. Ich bin der Motivierende von uns beiden, Steiger. Geil! Und alle, die uns beim Joggen hören, jetzt nochmal anziehen. Die letzte Runde.
Nee, aber deswegen, ich war, keine Ahnung, was euer Fußballding hier gerade ist, keine Ahnung. Aber ich bin auf Steigers Seite, also ich kann mit Fußball auch nichts anfangen und habe da auch ganz schlimme Kindheitserinnerungen an. Ich bin da hingegangen, einmal zum Training mit meinem kleinen Bruder, weil alle aus meiner Klasse oder aus meinem Kindergarten da hingegangen sind. Und dann hat er uns da eine Dreiviertelstunde lang angeschrien. Und dann wir müssen uns hier nicht anschreien lassen. Wir gehen jetzt wieder. Bis dann.
Das war meine Fußballkarriere. Aber dieses Erlebnis ist auf jeden Fall die Vorlage für so manches alter Ego, das du auf Platte gebracht hast.
Das kann gut sein, ja.
Oder?
Schreien.
Drei Runden Platz!
Ja. Vielleicht ist es sogar ein Originalzitat, eventuell, so ganz hinten vergraben.
Ey, das ist eh eine Sache, dafür habe ich dir noch nie Props gegeben, aber du bist ein super krasser Stimmschauspieler.
Ja, vielen Dank.
Das ist wirklich, als ich das Album, ne, also auch das neue Album gehört habe, von diesen Berliner Atzen, den du ab und zu rausgeholt hast, ja auch eh klar, aber auch diesen auf dem Unterfickt und geistig behindert Song. Natürlich bin ich doch beim Dealer. Das kommt halt so. Du hörst richtig, wie du da, man hört, wie du dabei guckst. Man hört, wie du die Zunge raus wie eine Marquise. Wie du wirklich die Zunge rausmachst.
Machen, ja.
Und so, das ist alles so on point geschauspielert.
Vielen Dank, vielen Dank.
Hattest du jemals vor, eine Hörspielkarriere anzustreben?
Nee, nicht wirklich. Also ich mach das voll gerne. Ich mag so Dialoge sowieso in so Strophen, wenn dann irgendwie so eine wörtliche Rede mit reinkommt oder so. Und ich mag Dialoge an sich. Ich mag auch in Filmen am liebsten Dialoge oder so. Aber und habe das dann da zum Beispiel gemacht auch. Und das ist auch so eine ähnliche Zeit wie der Song, den ich mit Jessin zusammen gemacht habe, wo der ja komplett nur Dialog ja. ist, so mäßig, dieser Brudersong. Und da haben wir dann immer so irgendwie, ey, ich glaube, der Satz könnte passen. Ja, Digga, geh mal ans Mic, freestyle den mal rein hier, rap mal. So haut er noch nicht hin, müssen wir noch mal kurz umstellen. So, jetzt funktioniert er im Gespräch und so wurde so peu à peu dann dieser Dialog aufgenommen. So. Und das macht voll Spaß auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht hörspielmäßig jetzt deutlich. Nee.
Aber ich finde auch, dass du so der Schauspieler, also der schauspielerischste Typ bei KZ bist. Also dass
der sich am meisten verstellt.
Nee, das meine ich nicht, sondern dass es halt immer so krasse Kunstfiguren sind, die du dir raushust. Und was ich krass finde, ist, dass bei dir auch oft so sehr, sehr unangenehme Leute sind.
Ja, auf jeden Fall.
Wie schwer fällt dir das dann manchmal in diese menschlichen Abgründe rein? Also es gibt manche Songs von euch und speziell dann auch die Strophen von dir, wo ich denke, in dieses dunkle Loch, in diesen menschlichen Abgrund.
Okay, darf ich hier in spezifisch fragen von dem ganz oben Mixtape? Mhm. Du hast auch, bitte zieh den Stecker. Nein.
Ja.
Das, wie begibt man sich dahin?
Also das ist wirklich Gänsehaut. Weißt du, du hörst die Strophe und denkst so, boah.
Gott, bitte nicht.
Boah, also wirklich Gänsehaut. Das ist so, man kann sich, boah, ja.
Vielen Dank. Ja, nee, keine Ahnung. Das war so ein bisschen, ach, das ist krass, weil bei diesem ganz oben Mixtape davor waren wir irgendwie in München, haben bei so einem Typ gepennt und der hatte da dieses Buch rumliegen. Ich hab die Unschuld kotzen sehen. Kennt ihr das?
Aha. Das ist aber ein ganz, den Titel kenne ich auf jeden Fall.
Das ist ein, so ein sehr abgründiges Buch mit so ganz, ganz ekelhaften Geschichten drin, die ab und zu so ineinandergreifen. Dann waren wir so, ey, wie es halt so ist, so mit so Konzeptgeschichten, ey, lass mal so eine Platte machen, die so ein bisschen so ist, wo so ekelhafte Geschichten so ineinandergreifen. Dieser Ariane-Song zum Beispiel ist auch darum.
Ja.
Ist auch aus der Zeit so mäßig. So, lass mal so brutal ekelhafte Charaktere und Geschichten machen wie möglich, die so ab und zu mal so ineinandergreifen. Und ja, ich glaube, in der Zeit ist halt dieser Song irgendwie entstanden und irgendwie noch ein, zwei andere. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber da war das dann irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein Stück weit ist natürlich, irgendwie hat man mal beobachtet bei irgendwelchen Bekannten, Verwandten, weiß ich was, so Beziehungen zwischen dann irgendwie so Leuten, die von ihren Kindern enttäuscht sind oder weiß ich was und sich dann so noch ein bisschen eine Schippe Ekelhaftigkeit obendrauf fantasiert.
Okay, aber es war dann wirklich auch mehr oder weniger so durch so ein Kunstprodukt ein bisschen inspiriert, komm, lass mal das ausprobieren.
Ist, genau, lass mal ausprobieren, so eine ekelhafte Geschichte zu machen und dann so, ja, okay, diese Beziehung ist irgendwie interessant oder weiß ich was, ja. So. Aber es ist ja auch bei so Battle-Songs oder so, es ist ja auch voll oft, dass man irgendwie so eine, selbst für eine Zeile nur irgendeine bestimmte Rolle annimmt oder so. Und dann ist es immer so eine Mischung aus, ich nehme mir die Rolle ein von dem völlig bescheuerten, gehirnamputierten, neureichen Vollidioten, der sich seine Windschutzscheibe Gold anmalt, damit er damit angeben kann. Oder keine Ahnung, irgendwie so Zeugs. Und ein Stück weit selber dann immer noch mit drin, wie man auch wirklich gerne irgendwie ab und zu mal angibt oder so. Es ist immer so eine Mischung irgendwie. Ne? Rolle, das, nicht Rolle, keine Ahnung.
Tut mir leid, dass ich immer wieder auf dieses Buch zu sprechen komme. Ich habe nur einmal so ein Buch geschrieben, aber da gibt es ja auch ganz verschiedene Rollen. Ja?
Könnt ihr übrigens da und da bestellen.
Das kann man übrigens da und da bestellen.
Das war dieses Buch mit Wenn Helmut Kohl.
Genau, ja. Die Hoffnung ist sein Hundesohn. Aber da gibt es ja auch ganz ekelhafte Charaktere drin. Und ein Stück weit findet man diese Geschichten ja auch in sich selber. Also sonst würde man sie ja nicht finden.
Ja, also was heißt in sich selber? Hat man irgendwo mal beobachtet? Oder kennt man vielleicht irgendwie so ein bisschen? Oder man kennt diese Konstellation, weiß ich jetzt, zum Beispiel aus diesem Song, diese Konstellation, der Vater ist von seinem Sohn enttäuscht oder so. Das kennt man vielleicht ein Stück weit irgendwie von sich selbst. Dann hat man es aber auch noch aus fünf anderen Geschichten irgendwo gehört, weil es ja auch eine sehr klassische Geschichte ist irgendwie. Und dann verbindet man es vielleicht ein bisschen und tut noch was mit drauf, was man im Fernsehen geguckt hat oder eventuell in irgendeinem Buch gelesen hat, wenn man Bücher liest. Ich tue sowas nicht, ich gucke nur noch fern.
Deswegen ist es viel chilliger als in der Maxim-Sendung, oder? Das ist einfach, man merkt so, Leute, die Bücher lesen, nerven einfach rum. Das ist krass. die letzten beiden Sendungen immer wissen wollen, gibt es eine Line, auf die du sehr stolz bist von dir selbst? Und was sind deine Lieblingslines von Maxim und Tarek?
Eigentlich habe ich von der vorhin schon gesprochen. Ich mag einfach diese super ignoranten Geschichten, irgendwie dieses...
Das ist ein Kind, das habe ich nicht gewollt. Genau.
Denn meine Windschutzscheibe ist aus Gold raus. Ja, das, die Zeile zum Beispiel mag ich sehr. Also es gibt natürlich so ein paar Zeilen irgendwie, auf die ich sehr stolz bin. Aber die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Ich bin insgesamt einfach stolz auf unser Album. So, ja? Also es ist gar nicht irgendwie so...
Aufs Team.
Das ist jetzt mehr, ja, super Team.
Ey, die Mannschaft hat das wirklich...
Ja, also.
Was ich sagen muss, eine Zeile, die ich so erst beim zweiten, dritten Mal gecheckt habe und dann dachte so, ey, das ist so geil subtil, ist Nico Kagels halt Rückfallzieher. So
der Rückfallzieher.
Das ist so, ja,
ein einfaches, blödes Wortspiel, irgendwie so ein bisschen, ne? Also.
Ja, aber also, einfach und blöd, und das ist halt...
Das ist so ein Ding, was man, ich glaube, das meinte Maxim schon, was man immer nachgucken muss oder macht. Meinte er in irgendeinem Interview mal, nicht, dass es schon jemand hatte. Weil es irgendwie so ein bisschen naheliegend auch ist. Dann irgendwie, ne? Aber ich mag auch sehr viele Lines von den anderen beiden. Das muss ich mich entscheiden.
Da wird natürlich auch mehrere sein.
Ich lande am Ende mit ein paar Fremden in der Kiste wie Mozart, mag ich sehr gerne von Maxim. Das, die musste ich auch nachfragen. Wie, also ist Mozart in einem... namenlosen Massengrab dann, ja, begraben worden? Ah ja, okay, ja. Aber ich habe es mir irgendwie schon gedacht und fand sie dann sehr, sehr nice. Ich mag auch einfach, wenn so Lines so eine Geschichte erzählen, ohne so viel dabei zu sagen. Also keine Ahnung, bei Tareks, ich schick deinen Opa, deine Schwester ins Licht, aber es ist schwer richtig zu zielen, wenn der Cadillac hüpft. Da muss man irgendwie so, okay, da ist so viel, was da vorausgesetzt wird. Okay, ich bin oft mit meiner Gang unterwegs und dann machen wir hier ein Drive-By und wir sind wahrscheinlich eventuell so routiniert darin, dass wir nebenbei noch die Hydraulik hüpfen lassen oder meine Kumpels sind so gehirnamputiert, dass sie es einfach trotzdem machen, obwohl wir gerade einen Anschlag verüben, so dass man sich so viel da irgendwie herleiten muss oder kann aus so einer Zeit. Sowas mag ich irgendwie. Deswegen mag ich auch so Dialoge, weil die irgendwie so eine Geschichte erzählen und dabei aber so jeder irgendwie so eine, sich so das Zeug, so was drumherum passiert, mitdenken muss.
Ja. Ich meine, das ist ja das Großartige, wir haben es ja bei Maxime auch schon gesagt in der Sendung, aber in diesem Unterfickt und geistig behindert, das ist halt auch so eine Welt, die sich da auftut, da in der zweiten Hälfte bis hin zum Handstand.
Vielen Dank, Mann. Ich bin auf jeden Fall dabei noch, bei der MDMA-Kirche. Ja, ich bin dabei.
Wobei wir jetzt bei der Frage sind, die frage ich euch beide. Was war euer krassestes Drogenerlebnis?
Ja.
Also, ich erinnere mich an das erste Mal, als ich eine Ecstasy genommen habe. Das war auf einem Festival. Das war so eine Drittel oder so mäßig. Und dann bin ich, dann habe ich so gedacht, okay, es kommt ja überhaupt nichts, passiert ja nichts.
Und nehmen wir doch was.
Dann wurde mir, nee, gar nicht, das ist nicht passiert. Aber dann wurde mir so super schlecht und dann wurde mir super schwindelig und mein Kreislauf ist völlig durchgedreht. Ich war so, okay, scheiße, fuck. Es wird alles schrecklich. Es wird so schrecklich, wie du es dir immer ausgemalt hast. Weil ich bin auf jeden Fall so ein bisschen so sozialisiert gewesen. Das war so, Kiffen, super, das ist cool. Das machen Hip-Hopper, aber alles andere, Chemo, Dreck, Techno-Opfer. Ich war nie in meinem Leben auf der Love Parade, weil es war so, nee, wir sind Hip-Hopper, wir gehen nicht auf die Love Parade, machen wir nicht. Und deswegen habe ich auch sehr spät mal eine Ecstasy ausprobiert. Und das war dann irgendwie so, oh mein Gott, mir ist super schlecht, fuck. Und dann so nach einer Viertelstunde war so, ah, jetzt geht's langsam. Oh, ach so, geil. Und dann habe ich so rumgechillt in so einem, war so schönes Wetter und Backstage. Es war so ein Metal-Festival irgendwie. Und draußen haben Slayer gespielt oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Und ein Kumpel, Rico, der hat mich so bei der Hand genommen, war so, ey, chill mal hier, trink mal ein Wasser und so, bla bla. Und dann war irgendwann so, ja, jetzt ist langweilig, wollen wir jetzt was anderes machen? Ja, lass du mal rausgehen. Und dann kamen lauter Leute an, weil wir hatten unseren Auftritt schon hinter uns und waren so, ey, kann ich dich mal umarmen? Na klar kannst du mich umarmen, Mann. Komm her, lass dich drücken. Und dann stand ich einfach so eine Viertelstunde da und hab ganz viele Leute umarmt. Es war richtig geil.
Free Hugs.
Ja, Free Hugs.
Das ist ja wirklich grandios. Ja, ich war mal mit einem Kumpel in Amsterdam in dem Sommer, als wir unser Wohnmobil gekauft haben, was kein TÜV mehr hatte und so. Dann sind wir in Amsterdam in diesen Headshops gewesen. Und dann meinte ich zu einem, ja, komm, ihr habt doch hier irgendwas Psychedelischeres als Gras. So, könnt ihr mir doch nicht erzählen. ja, hier, das Indican Salvia und so, das sind so getrocknete Kräuter und bla, das musst du dann in so eine Mini-Pfeife und das, das ist ein sehr kurzer, sehr intensiver Trip und je tiefer du ziehst, desto intensiver wird
das. Und am besten in so einem Treppenhaus von so einem Parkhaus oder so, da kickt's am meisten.
Nee, das habe ich dann in so einem... Ich habe das dann einmal zum ersten Mal in so einem Coffeeshop genommen oder geraucht und war auch vorher sehr, okay, was passiert jetzt gleich? Dann ist da so ein Lied und ich habe das shazamt in dem Moment, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich läuft. Von Gradur heißt der, du weißt, wo du uns findest. On ne trouve.
Deckowert 3, dann habe ich aufgehört.
Genau, korrekt. So, dieses Lied, ich werde das auch in die Playlist packen, lief da und ich dachte mir, ach du Scheiße, hier nehmen gleich alle irgendwelche, so reißen sich so Stuhlbeine ab und gehen aufeinander los. Hier ist gleich Krieg der Welten oder sowas. Weil das Lied so aggressiv klang und es lief da aber einfach so casual in dieser Playlist von dem Typen, der an der Bar gearbeitet hat, der einfach sein Handy dran hatte und so dachte, ja, das ist geil, auf chillig. Und ich habe das halt geraucht, das war nur so 30 Sekunden, weil ich nicht so richtig gezogen habe und dann ging das los und alles hat so angefangen, so immer lauter zu werden und ich dachte, ey, das kann nicht sein. Da habe ich gesagt, lass mal bitte hier rausgehen, hier kommen gleich Gorillas rein und alle gehen aufeinander los. Dann sind wir nebenan einen Coffeeshop und da habe ich das nochmal so länger geraucht und das war ein Trip, den kannst du dir gar nicht vorstellen, weil das deine Realität, die immer noch, das ist immer noch alles wie vorher, nur auf einmal tanzen da so 10 Elefanten in so einer wie heißt das, wenn die sich so richtig, auf die Schultern fassen? Wie heißt das?
Polonaise.
Eine Polonaise tanzen da so Elefanten lang. Nur der eine Elefant hat das Gesicht von meinem Homie, der mir gegenüber sitzt. Der andere Elefant hat so das Fanta-Logo, was auf dem Tisch ist, als Gesicht. Und das kommt dir alles komplett normal vor. Dann guckt mich mein Freund so an, aber er meint, er hat in dem Moment nichts gesagt. Aber zu mir hat er gesagt, in meiner Wahrnehmung, geh doch mal an dein Handy. Guck ich auf mein Handy und das vibriert gar nicht. Und auf einmal vibriert das aber, nachdem er das gesagt hat. Ich war so, yo, der weiß Bescheid, ach du Scheiße. Dann guck ich unter mir auf den Boden und da steht da so ein kleines Messingschild mit so einer gravierten Inschrift. Da stand eine Junge und dann gehe ich ans Handy und auf einmal steht da unten Junge mit Handy und ich war so, yo, ich bin raus. Was ist denn hier los, Alter? Und dann war das
okay, wieder vorbei. Okay, du hast gewonnen, diese Geschichte.
Und dann war das vorbei und ich dachte mir, das kann doch nicht alles gerade passiert sein. So, und ich habe ihn gefragt, ey, was ist denn aus seiner Wahrnehmung gerade abgelaufen? Und er sagt, ey, du bist aufgestanden, hast dich wieder hingesetzt, bist wieder aufgestanden und hast die ganze Zeit gesagt, nein, nein, und so abgebrochene Sätze. Es war komplett...
Das ist doch ein David-Lynch-Film einfach, oder? Ist das nicht diese David-Lynch-Szene, wo so ein Typ auf einer Party ist und dann kommt so ein anderer Typ an und ist so, hey, ich bin gerade bei dir zu Hause. Nein, du bist doch hier auf der Party. Und dann gibt er ihm so ein Telefon in die Hand. Doch, hier. Yo, ja, ich bin gerade bei dir zu Hause.
Das fühlt sich ziemlich danach an. Ich habe den Film nicht gesehen, aber das kommt mir sehr bekannt
vor. Lost Highway oder so, das ist, glaube ich, ja.
Das ist so ziemlich das, ja. Und es fühlt sich auch ein bisschen, Indica Salvia fühlt sich ein bisschen an, als ob man in so einer Käsereibe ist, irgendwie, dass die so immer enger wird und aber irgendwie nichts von deinem Körper abschabt. Zum Glück.
Also auch Drogen mal, sind scheiße, Mann.
Fette Empfehlung, Mann. Ey, Leute, ich feiere.
War natürlich genau. Nur ein Joke. Hab nur einen Joke gemacht.
Hab einen Joke gemacht, als ich gerade meinte, das ist nur ein Joke. Also. Ja, und deine Steiger? Ey, Liane, am 1. Mai, oder? Das war was.
Ach so, dein Tattoo natürlich. Die Droge war Zigarette nach 2 Wochen Fasten und dann musstest du dir das stechen. Ne?
Das ist auch gut, ja.
Darf ich nochmal? Nee.
Okay, ich
das
möchte.
Das hat mich damals echt beeindruckt, die Story, dass du es durchziehst und dir. Weil das war schon noch die Zeit, als nur Leute, die im Knast saßen, Tattoos hatten. Da hat Steiger sich dieses Ding auf den Oberarm stechen lassen.
Ja, okay, ich möchte...
Es war noch nicht mandatory, in der 6. Klasse komplett zutätowiert zu sein.
Ja, Tyler, the Creator, hat ein unfassbares Album rausgebracht, Call Me When You're Lost. Und das Intro heißt Sir Baudelaire und ist auch der Anfang von einem unfassbaren Ritt, weil nicht nur DJ Drama über dieses Tape rüber hostet, sondern Tyler auch auf seinem kältesten Baller-Shit seit langem ist und einfach nur erzählt, was er für ein geiler, geiler, geiler Typ ist. Dann auch irgendwie, dass er sich so in die Freundin von einem Freund verliebt hat und das ist jetzt irgendwie uncool, aber er steht auch so zwischen, aber die haben viel mehr Chemie zwischen sich als der und sie und was soll er machen und so. Und diese Geschichte Und dass er das, dass er sich davon überzeugen will, dass er eigentlich der viel geilere ist, das auf Albumlänge macht einfach nur Spaß. Ist ein super wilder Ritt.
Wie das abwechselnd diese Liebesgeschichte und dass er ein mieser Baller ist, oder?
Das fließt alles so ineinander, das hat alles miteinander verwoben alles. Ich glaube, er will sich auch so ein bisschen selbst sagen, ja, egal, Alter, du bist trotzdem der Krasseste, die sieht das nur nicht und so. Aber das alles findet auf diesem Album statt und das ist einfach unfassbar gut.
Kannst du Steiger fragen?
Steiger, meine Frage an dich oder auch an euch beide. Was war euer letzter Lifehack, den ihr rausgefunden habt? Und ihr dachtet, oh geil, Alter, das mache ich jetzt immer. Ich habe nämlich letzte Woche jemanden gesehen, der stand an einem Seeparkplatz und hat sein Auto nicht mehr anbekommen und hat dann so gefragt, ey, habt ihr so ein Ding bei? Nee, so ein Schnellstartkabel. Und dann waren wir was zu essen holen und auf dem Rückweg kam der schon wieder an mit so einem Car2Go-Auto und die haben sowas immer drin und dann hat er sich mit so einem Carsharing-Ding selber Starthilfe gegeben, hat das Auto wieder weggefahren und so, und ich dachte, ey, was für ein schlauer Typ. Das
ist die neue Version von Taxi, weil Taxis haben sowas auch immer dabei, glaube ich.
Ah, siehst du?
Fährt euch nicht. Du darfst ja auch nicht schneiden. Du darfst sie nicht schneiden. Wir werden jetzt.
Alter. Ich hätte jetzt gerade sowas gesagt, so, ah, dann. Mir was unglaublich Geiles geraten worden, wie man seinen Grill reinigt und so weiter, aber das hat alles nie so richtig funktioniert. Deshalb kann ich nicht sagen, das ist voll der geile Lifehack.
Das tut mir leid, dass ich euch
jetzt so off-guard gecatcht habe. Ich weiß, dass ich wirklich auch oft sowas hatte, dass ich so Aha-Erlebnisse hatte. Ach, krass. Aber jetzt fällt es mir nicht ein, in welcher Situation.
Das ist gemein. Ey, aber ist dir auf in Musikebene vielleicht ein Lifehack über den Weg gelaufen?
Ja. Ich habe neulich, es gibt ein Plugin, das heißt Shortcut Buddy.
Oh.
Das, also ich mache Mucke mit Ableton. Das ist, glaube ich, ein Ableton-Plugin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Ableton-Plugin. Und das kannst du einfach reinhauen in irgendeine Spur oder hast es dann irgendwie so default-mäßig auf einer Spur und dann hast du deine Shortcuts, so 10 Shortcuts, die du drauf machst, mit Plugins drauf. So, ich drücke auf die 6 und dann ist das Plugin, was ich andauernd benutze, mäßig so. Shortcut Buddy. Ich glaube, es ist sogar umsonst. Habe ich neulich bei Decap gesehen.
Genial. Steiger, irgendwas aus der Küche vielleicht?
Hey, 5.30 Uhr aufstehen, dann läuft's. Wenn ich 5.30 Uhr bis 7 Uhr schreiben kann, dann geht es auch vorwärts mit meinen Projekten. Das ist der einzige Lifehack, den ich jetzt in den letzten Tagen wieder ausprobiert habe.
5.30 Uhr?
5.30 Uhr, das ist nicht ohne. Shit. Aber hey, wenn du dann deine anderthalb Stunden weggeschrieben hast, dann geht's. Also wenn ich 7 Uhr, 8 Uhr aufstehe und dann kommen die ersten Mails rein, dann ist schon wieder alles vorbei. Ist der ganze Tag gefickt. Das ist gut.
Einfach mal Flugzeugmodus, Steiger.
5.30 Uhr.
Flugzeugmodus, mein Lifehack. Einfach mal ignorieren. So, okay.
Nico, sag noch deine zwei Musikwünsche.
Ja, bitte.
Ach so. Neuer Song, der rausgekommen ist, der wirklich einfach super geil mein Geschmack vom Beat und so aus und man, super geil gerappt und alles. Isaiah Rashad mit Headshots.
Packen wir rauf.
Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, Baby.
Packen wir rauf. Und Tell Mega. Em No von Juicy J und Push Heisty auch vom neuen Juicy J Album. Der Hustle Continues 2. Das könnte es könnte original einfach so ein 3-6 Mafia Beat sein. Also er hat wieder richtig
so oldschool-mäßig
alte Sachen ausgegraben und
hat er wieder die Suicide Boys für versklavt und dann am Ende noch verklagt.
Das weiß ich gar nicht, aber er hat tatsächlich eine Single vorher raus. Da stand featuring Lord Infamous, dachte ich, ja gut, dann haben die den wieder weggesampled in der Hook. Nein, er hat gerappt.
Was? Wie jetzt? Ach so, einer, der noch übrig war, mäßig. Ich habe ja auch mal einen Song mit
Falco
Kupster und.
Hey, wenn wir bei diesem Thema sind, erklär nochmal, wie Menasmos Kollabo zustande gekommen ist. Fanfrage?
Ich war hier auf deinem Balkon, glaube ich sogar.
Und die
bin nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass Hans von Beste mir gesagt hat, Digga, hör dir die mal an. Ich glaube, die könnten dir sehr gut gefallen und so. Und dann kam irgendwann später Mach One an und war so, ey, kennst du die? Ich so, na klar kenne ich die. Okay. Natürlich kenne ich die. Ja. Seit 2 Wochen bestimmt.
Aber hatte
ich hatte den Namen auch schon mal gehört.
Hatte ich und so. Die euch nicht schon mal empfohlen wegen John Roman, weil die mit John Roman connected haben?
Echt? Wirklich? Bist du sicher?
Das kann nämlich durchaus
sein. Der Name war mir auch schon ein Begriff wegen diesem Haftbefehl-Ding, was sie damals hatten oder so. Aber also wirklich angehört und so habe ich mir das dann erst, als Hans mir das gesagt hat.
Das müssen die richtigen Leute die Sachen empfehlen.
Ja, das genau. Ich meine,
ist schon klar.
Ja. Ja, nee, dann habe ich mir die reingezogen und dann war irgendwann, ich glaube, Mach kam sogar um die Ecke und war so, Digga, wir treffen uns jetzt mit denen, weil ich habe hier mit den 257ers connected und tralala und blablabla und dann haben wir ein Wochenende bei den 257ers gechillt und dann habe ich wieder angefangen zu rauchen. Das war schrecklich.
Na gut. Siehste? Hast du die neue EP gehört, Melasmos?
Ja, Mann,
großartig. Auch genau die richtigen Feindbilder, Kristall, Namika und so, das ist doch, da kann man doch ja, ganz getrost
das ist
doch, draufhauen.
Ja, sag ich doch, dieses Pop. Ja, Pop-Leute dissen, weißt du, das macht, wie früher Kool Savas Rush Alexei gedisst hat und Cappuccino, das finde ich, ich mag das irgendwie. Ja, lass mal Ficke noch raufmachen, Mann, der ist geil.
Na gut.
Und, ganz kurz, darf ich noch einen dritten Song?
Ja, vielleicht? Natürlich. Ja,
man ist wirklich so ein All-Time-Favorite von mir, der ist bestimmt schon über ein Jahr alt. Seitdem höre ich ihn jeden Tag. Dann ist wirklich ein sehr geiler Song, der heißt Hey Lightskin von Lightskin Keisha. Der ist richtig geil. Der hat so ein bisschen so äthiopisch angehauchte Gitarre drin. So, ey, muah, ich liebe diesen Song.
Einfach nochmal geile Musik drauf machen jetzt. Mit dem geilen Musiktypen Nico KZ. Danke, dass du da warst. Das hat echt Spaß gemacht mit dir.
Ey, hey. Das war wundervoll. Schade, dass kein Rosé mehr da ist.
Voll okay. Glaub,
we the best.
Maulinger und Steiger.